Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Team-Podcast-Folge von den Brettspiel-News. Wir sind bei Folge 110 angekommen. Mein Name ist Sven und mit mir begrüßen darf ich den Nils, den Jesper und den René. Hi zusammen.
Hallo.
Moin.
Hallo.
Wir haben uns als Eingangsfrage die Frage gestellt, wie lange dürfen Brettspiele eigentlich dauern? Hat jemand von euch eine Antwort dazu?
Ja, ich habe da eine sehr diverse Meinung dazu. Es ist bei mir tatsächlich eng verknüpft mit dem Glücksfaktor von einem Spiel. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt irgendwas spiele wie Monopoly, wo ich weiß, ich spiele da anderthalb, zwei Stunden dran und es hängt eigentlich davon ab, wie ich würfel, habe ich da nach fünf Minuten keine Lust mehr drauf, aber ich weiß, hey, da ist ein großer strategischer Faktor drin, wie Rurik oder was weiß ich nie was, wo ich sage, ich habe es selbst in der Hand, dann darf das Spiel auch gerne zwei, drei Stunden dauern. Das ist so eigentlich relativ einfach zusammengefasst.
Ja, aber es gibt auch ganz schön große Dungeon-Crawler, die auch jede Menge mit Glück zu tun haben. Gerade Zombieside würde ich mal sagen, da spielt man auch an die zwei Stunden, wenn nicht sogar länger dran und man muss ständig würfeln. Also es hat auch sehr viel mit Glück zu tun. Wäre dir das dann auch schon zu lang?
Ja, ich habe Zombieside Black Plague ja relativ viel gespielt. Auch jetzt bei mir im Schrank steht immer noch Green Horde. Es ist da aber tatsächlich so da, das Drumherum, das Kommunikative, da ist das Spiel bei mir eigentlich eher so ein bisschen Nebensache, weil das ist bei Zombieside finde ich auch egal, ob du jetzt den Magier hast, den Barbaren oder was weiß ich nicht was, das wird sich ja alles relativ gleich gespielt und dann ist es eher so das Lustige drumherum, da passt das dann schon. Wenn ich jetzt andere Dungeon Crawler nehme, wie Sword and Sorcery oder wo ich sage, das ist ein anderes Kaliber, da ist es ja dann so ein Kopfzwirbel auch wieder, da ist es dann ausgeglichen. Und Zombieside, da spielst du ein Szenario, da hast du dann anderthalb, zwei Stunden vielleicht Spaß. Und es ist egal, wo ich sage, hey, da habe ich selbst in der Hand, da muss ich überlegen, da finde ich das schon spannend, da darf es auch gern ein bisschen länger dauern. Und es ist immer noch was anderes, ob da jetzt eine große Geschichte hinter ist oder ob es dann so One-Shot-Szenarien sind. Das ist ja dann für mich auch immer noch ein Unterschied.
Also ich habe mir die Frage ja auch gestellt und bin eigentlich zum gleichen Schluss gekommen, dass es sehr am Zufallsfaktor hängt. Aber eben dieser, ich nenne es mal negative Zufallsfaktor, wenn du Ewigkeiten auf irgendein Ziel hinarbeitest und alles dafür tust und dann sind eben zwei Stunden rum und am Schluss hängt es von einem Würfelwurf oder von einer Karte ab, die du eben aus dem Deck ziehst und es ist gerade die falsche und dann verlierst du noch, obwohl du so viel dran gearbeitet hast, dann frustriert mich das ziemlich und dann ist das Spiel zu lange und dann sage ich auch immer, wir hätten auch einfach mit einem 20-seitigen Würfel würfeln können und wer die höhere Zahl würfelt, gewinnt, wäre wesentlich schneller gewesen und gleicher Spielspaß.
Ja, also ich finde auch tatsächlich, es kommt, also ich bin nicht ganz eurer Meinung, also es kommt bei mir gar nicht so sehr auf diesen Glücksfaktor an, weil es gibt Spiele, die halten mich auch total lange bei Laune, wo ganz viel Glück auch mit reinspielt, wie zum Beispiel Kingdom Death Monster, wo wir eigentlich nur Würfel würfeln die ganze Zeit und alles auf Glück basiert, habe ich trotzdem total viel Spaß mit. Bei mir ist es eher, wie füllt das Spiel die Spielzeit. Ne? Ich habe das zum Beispiel als quasi negatives Beispiel für mich war The Witcher The Old World. Da fand ich, habe ich ganz, ganz viel Zeit damit verbracht, alles zu managen. Also die reine Spielzeit war gar nicht so groß, aber man musste noch dies und jenes und hier einen Karton und da noch einen Karton und da irgendwo die Mini raussuchen und das im Endeffekt natürlich auch irgendwann alles wieder zurücksortieren. Also das für mich killt das mittlerweile den Spielspaß sehr extrem, wenn ich so viel Verwaltungsaufwand noch drumherum habe und gar nicht richtig zum Spielen komme. Aber ich kann das super gut nachvollziehen, Sven, was du gerade sagtest, dass wenn du die ganze Zeit gespielt hast, so einen großen Kampagnenkracher, wie zum Beispiel Gloomhaven, wo du dann am Ende quasi in diesem Szenario bist und es entscheidet vielleicht ein, bei Gloomhaven ist ja so, dass du deine Karten erschöpfen musst nach und nach und dann hast du plötzlich keine Karten mehr, obwohl du vielleicht nur noch einen Zug gebraucht hättest und im Prinzip dann quasi dieses ganze Szenario wieder von vorne spielen müsstest, nachdem du so lange da gesessen hast, das frustriert mich total. Und deswegen ist für mich mittlerweile auch schon so, dass ich eher dazu tendiere, wenn ich Kampagnenspiele auch spiele, die super lange brauchen, super viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich dann Kampagnenspiele spiele, die so ein Fail-Forward-Element haben. Das heißt, du kannst wirklich auch mal eine Mission verkacken, wie zum Beispiel bei dem Herr der Ringe-Spiel Reise um Mittelerde, glaube ich, hieß das. Berichte ich mich, Reise nach Mittelerde, Abenteuer in
Mittelerde. Abenteuer genau. In Mittelerde, glaube ich, ja.
Abenteuer in Mittelerde, genau. Da ist es ja wirklich so, dass du, wenn du da mal verkackst eine Mission, dann kannst du einfach trotzdem weiterspielen und es verändert sich trotzdem.
Ja, deine Aussage erinnert mich gerade sehr stark an Time Stories, was mich mega frustriert hat. Du arbeitest gerade an diesem Fall, du löst alles und am Schluss verkackst du beim Boss und dann darfst du nochmal von vorne anfangen und du spielst genau das Gleiche, nur um am Schluss den Würfelwurf zu wiederholen. Ich glaube, das macht auch keiner, auch wenn es laut Regel normalerweise wäre.
Deswegen habe ich Time Stories tatsächlich abgebrochen, weil ich gedacht habe, das ist mir zu stumpf gewesen. Alle haben das ja gefeiert, es war ja auch ein Riesenhype drum. Ich habe mir gedacht, nee, das ist irgendwie, das holt mich nicht ab. Da finde ich das zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, bei Kingdom Death Monster, fand ich das viel cooler gelöst, weil du es wusstest, wenn du jetzt in dieses Loch greifst, kannst du entweder mit einer, wenn du die 100 ziehst, dann ziehst du da einen Goldschatz raus und wenn du da eine 22 hast, ist dein Arm halt ab. Das fand ich dann noch witzig gelöst, weil es unterhaltsam und kurzweilig war und du wusstest immer, okay, es kann sofort zu Ende sein. Also da hat mich das dann auch nicht so gestört.
Witzigerweise wollte ich gerade Time Stories und Andor, Legenden von Andor als Beispiel bringen für dich, Sven.
Tut mir leid.
Weil das genau diese beiden Dinger sind, wo ich auch immer gedacht habe, es kann doch nicht sein, wir spielen hier ewig und jetzt kommt da irgendwie so eine kleine Mechanik, die schief geht, glücksabhängig und dann war es das halt. Ne?
Obwohl bei Andor fand ich, das war okay, weil du es immer, du hattest das Gefühl, du hast es noch in der Hand irgendwie. Das fand ich bei Time Stories überhaupt nicht.
Ich habe Andor nur eine Partie gespielt und das fand ich total nervig, dass du die Partie spielst, um erstmal zu wissen, was muss ich aber tun und dann spielst du es nochmal, um es dann zu tun. So kam es mir zumindest vor, aber Einzelmeinungen einer Partie.
Aber selbst wenn es dann optimiert hattest am Ende, war es ja so, dass dann irgendwann dieser eine Würfelwurf kam, 5, 6, du hast es geschafft und 1 bis 4 mach es nochmal. Ne? Und das fand ich halt bei Andor ehrlich gesagt total nervig.
Boah, ich finde das auch ganz schlimm.
Ist Geschmackssache, ist witzig.
Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich glaube, es ist erstens natürlich spielabhängig und dann wahrscheinlich spielerabhängig und deswegen lässt sich diese Frage wahrscheinlich überhaupt nicht spontan pauschal beantworten. So ein Spiel wie Happy Salmon, das will keiner eine Stunde lang spielen, ne? Da sind irgendwie, weiß nicht, 90 Sekunden oder 2 Minuten, was es dauert, genau richtig. Und ich weiß nicht, wenn ich Civolution spiele, dann habe ich nach 4 Stunden das Gefühl, ey, scheiße, ich habe noch so viel vor, wieso ist das Spiel jetzt vorbei? Ja, und mir war nicht einmal langweilig dabei, ne? Und das würde jeden, also das geht anderen Spielern sicherlich anders, die dann denken, boah, Civolution 4 Stunden, ey, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr. Damit ist es, glaube ich, wirklich ganz, ganz schwierig, das pauschal zu beantworten. Was ich immer schwierig finde, sind Spiele, die so ein variables Spielende haben. Und dann will am Ende keiner das Spielende auslösen oder so, weil keiner weiß, ob er dann gewinnen würde. Und dann zieht es sich auf einmal wie Kaugummi. Ich hatte bei Terraforming Mars mal so eine Runde, auch nur ein einziges Mal passiert, wo es wirklich so war. Es war halt total eng. Ich und meine Frau zu zweit gespielt. Keiner wusste, wer gewinnt irgendwie. Man hat aufs Feld geguckt und es ging die ganze Zeit auch hin und her mit diesen, nicht Meilensteinen, sondern mit den Wettbewerben da. Und da war einfach nicht klar, ne? Und irgendwann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt hier Frieden, wir beenden das jetzt und dann gucken wir, was rausgekommen ist, ne? Weil es einfach sonst kein Ende gegeben hätte.
Das finde ich sogar bei Arche Nova so ein Mini-Kritikpunkt, obwohl ich dieses Spiel wirklich liebe, ne? Dass du dann am Ende wirklich nochmal schaust, okay, beende ich jetzt das Spiel hiermit oder warte ich noch eine Runde, dass ich noch so diese Artenschutzpunkte sammle, dass ich noch ein bisschen weiter voranschreite auf den Zeilen. Also diese letzten 1, 2 Züge, die du dann noch versuchst zu optimieren, finde ich eigentlich gar nicht so gut gelöst, ehrlich gesagt.
Ich bin bei Arche Nova zu dem Schluss gekommen, wenn du beenden kannst, dann beende es.
Ja.
Zu 95%, weil jeden Zug, den du verzögerst, gibt dem Gegner die Möglichkeit, weitere Punkte zu machen. Und wenn du hinten legst, dann wirst du das nicht aufholen.
Ja, so sehe ich das auch. Also am Anfang habe ich auch gedacht, ich muss das noch optimieren. Da ist noch irgendwo so die 2, 3 Punkte extra rauszuholen. Und da habe ich mir gedacht, nee, erstens verlängerst du damit die Partie und erhöhst nur deinen Blutdruck, wenn es nicht so läuft, wie du willst. Und also ich habe halt da wieder Sven. Ich sage, ey, wenn ich das ausmachen kann, das Ding, dann beende ich das. Ja. Also.
So geht's mir auch.
Obwohl, da finde ich es auch wieder ganz spannend, weil du halt, ich finde, bei Ark Nova ist es halt so, du hast so unglaublich viele Optionen, Punkte zu machen und Aktionen zu machen, dass du da dich, ich glaube, wenn du das mit einem Freak spielst, der sich da die Strategie bis ins Letzte durchplant, dann hast du einfach durch die Downtime schon 3 Stunden länger, als das Spiel eigentlich geplant hat.
Ja, Downtime ist auch nochmal so ein Faktor, dass einfach Spiele viel zu lange dauern. Ich wollte aber auf das Thema Personen noch zu sprechen kommen. Ich glaube, Jasper, du hast es angesprochen, dass es einfach an den Spielern liegt. Ich habe einen Spielkameraden, der sagt, er würde lieber gerne viele kleine Spiele an einem Abend spielen, anstatt einem großen. Mir ist das prinzipiell egal, wenn das große Spiel echt gut ist, dann spiele ich auch lieber ein großes Spiel, ein langdauerndes Spiel, 2 Stunden, 3 Stunden ist okay, wenn der Abend es hergibt, anstatt 6 kleine Spiele, die jeweils 30 Minuten dauern. Mag ich auch, kann ich auch. Er ist eben aber der Meinung, er sieht dann mehr, er spielt dann mehr. Das mag er halt lieber, als ein großes zu spielen. Für mich ist der Spielspaß im Endeffekt der gleiche. Was sagt ihr dazu?
Das heißt, du meinst, er hat mit 6 Spielen mehr Spielspaß gehabt als mit einem großen, weil es sich da nicht wie Spiel anfühlt, oder wie verstehe ich das?
Ich kenne seine Argumentation ist, er spielt lieber 6 kleine Spiele als statt ein großes, obwohl die Spielzeit effektiv genau die gleiche ist.
Okay.
Ja. Ich kann kurz was dazu sagen. Mich würde sowas traurig machen, glaube ich. Also bin ich ganz ehrlich, also ich spiele gerne ein großes oder mittelgroßes Spiel und dann vielleicht nochmal was Kleines hinterher oder so, aber nur kleine Spiele zu spielen, die bei mir irgendwo in so einer kleinen Schublade sind, also es würde mich wirklich traurig machen, glaube ich.
Ist so klein auch wieder nicht, also halbe Stunde war vielleicht auch ein bisschen untertrieben, aber eben keine Las Heras jeden Spieleabend oder sowas in dem Kaliber. Also muss auch nicht von der Komplexität her, ich meine nur von der Spielzeit her, lange Spiele, möchte er halt nicht jeden Spieleabend haben.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube, wenn ich jetzt so an meine Vergangenheit denke und die Leute, mit denen ich gespielt habe, dann hätte ich immer das Gefühl, dass die Vielspieler eher das lange Spiel nehmen und so die Nichtspieler dann halt eher eine Runde Top Ten, dann Krakel-Orakel, dann keine Ahnung was durchhauen. Und wenn ein Vielspieler kommt, dann sagt er halt, ey, komm, jetzt ne, nimm mal Arche Nova aus dem Schrank oder sowas halt, ne, und wir zocken das einmal runter. Ich wusste nicht, ob das pauschal, also sicherlich nicht pauschal so zu beantworten, also aber so, was Erfahrungswerte angeht.
Die Person ist ebenfalls auch ein Vielspieler, also ja. Er hat schon viel Erfahrung.
Und
aber ja, er sagt, mittlerweile will er halt lieber gern die kleineren spielen, weil er dann mehr davon hat.
Dann hast du mich jetzt schon widerlegt.
Aber ich hab tatsächlich, ich habe zwei Spielerunden, eine, mit der spielen wir so Sachen wie Gloomhaven oder so, also so Dinger, die schon ein bisschen anspruchsvoller sind, und eine andere Gruppe, die ist tatsächlich da immer sehr gemischt, da spielen wir auch mal Strategie, Eurogames oder sonstiges, aber wir haben auch immer wieder Tage dazwischen, wo wir sagen, brauche heute nur mal die ganzen kurzen auf den Tisch, dann spielen wir auch mal sowas wie 6 nimmt oder so und danach ein Hitstar und dann, was weiß ich nicht, Piles und solche Sachen, wo wir sagen, okay, jetzt heute mal Gehirn entlasten. Kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, wie der Tag war. Aber grundsätzlich fühlt sich das für mich auch gleich an. Hauptsache, es kommt was auf den Tisch und ich bin aktiv dabei und lasse mich nicht nur berieseln.
Wir entscheiden das zu Hause eigentlich immer nach Zeit, die zur Verfügung steht. Wenn wir irgendwie beim Kaffee trinken schnell noch ein Spiel spielen wollen, dann holen wir halt, keine Ahnung, Sagrada raus oder sowas, ne? Irgendwas Kleines, was halt 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert. Und wenn wir abends sind und die Kinder sind mal früh im Bett und so und wir haben halt einfach mal 2, 3 Stunden, dann wird nichts Kleines ausgepackt, ne? Dann wird immer die Zeit genutzt, irgendwas Richtiges auszupacken, wo wir halt dann auch 2, 3 Stunden dran sitzen. So ist das eigentlich bei uns.
Bei meiner Freundin ist das tatsächlich so, dass sie, ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch so geht, sie möchte immer gerne Sachen spielen, die sie kennt, die sie schon mal gespielt hat und so. Und ich möchte eigentlich immer Sachen spielen, die ich neu habe und immer irgendwie was Neues und immer was Neues ausprobieren. Und das ist, das, da geraten wir ein bisschen aneinander. Wie ist das bei euch?
Ich könnte es von meiner Frau gesprochen haben. Wenn ich es dann einmal am Haken habe und also ich muss grundsätzlich auch die Regeln lesen. Das kommt noch dazu. Ich brauche eh nicht kommen mit hier, liest ihr das doch mal eben durch.
Kenne
Wenn ich
ich.
das nicht auch in 10 Minuten erklären kann, haben wir schon ein Problem. Und wenn wir die Zeit, die wir haben, die ist im Moment auch ein bisschen begrenzt, nutzen wollen, dann sagt sie, ey, jetzt willst du echt noch was Neues anfangen? Ich sage, ja, lass uns das mal, das ist total super. Und sie sagt, nee, komm hier, hol zum Beispiel, sind wir beim Thema, hol doch mal Andor raus. Das weißt du, kennt sie sich auch aus sicherem Terrain oder ein Orapa oder irgendwie sowas. So, wo sie denkt, ey, das kenne ich, lass uns das doch mal eben. Und ich meine, ey, Pile of Shame, der ist noch so groß, da muss was drunter.
Aber das ist dann eben auch wieder diese Spielzeit, die dann mit Regelerklärung
Ja, klar.
verschwendet wird, in Anführungszeichen. Ja, kann ich teilweise schon nachvollziehen. Ich
Ja.
spiele sehr gerne neue Spiele, aber ich würde auch so gerne wieder die ganzen anderen Spiele. Es sind so viele tolle Spiele im Regal, die fallen dann halt wieder hinten runter. Ich bin da zwiegespalten. Meine Frau spielt mittlerweile gar nicht mehr mit mir. Oh. Ja, vielleicht, weil es eben zu viele Neuheiten waren für sie. Es kann gut sein, weil sie war früher auch immer auf dem Trip. Ja, können wir nicht ein Spiel spielen und das dann so lang, bis es kaputt ist und dann erst nächste? Nein, können wir nicht.
Aber ich glaube, das ist unser Schicksal, weil wir halt da uns auch in so einer Bubble bewegen und uns viel mit der Materie auseinandersetzen. Mir macht es ja auch Spaß, die Regeln zu lesen, das Material anzuschauen. Und das ist ja für mich schon die Hälfte, nein, nicht die Hälfte des Spiels, aber auf jeden Fall ein Großteil des Spiels, sich darauf vorzubereiten und zu gucken, hey, so könnte das also funktionieren und dann das dann endlich auf den Tisch zu bringen. Da habe ich auch Spaß dran einfach. Also das ist ja. Ja.
Ja, allein das Auspöbeln von dem Spiel ist ja schon, damit fängt es schon an.
Ja, genau. Minis angucken, Minis bemalen, herrlich.
Auspöppeln übernehmen immer meine Kinder, weil ich da selber keinen Bock drauf habe.
Okay. Gut. Ich würde sagen, wir ziehen da mal einen Schlussstrich drunter oder möchte noch jemand was zu dem Thema sagen? Ich glaube nicht, dass wir eine allgemeingültige Antwort finden. Wie lange dürfen Spiele dauern?
Vielleicht hat ja die Community dazu noch eine Meinung. Wenn sie Langeweile haben und Bock haben, können sie mal ihre Meinung dazu kundtun. Also alle, die da draußen uns hören und uns jetzt sagen, was erzählt ihr da eigentlich für einen Blödsinn? Vielleicht gibt es da eine Meinung zu.
Genau, könnt ihr auf unserem Discord-Server euch registrieren und dort eine Nachricht uns hinterlassen oder eben auch per E-Mail sind wir erreichbar. Aber dann kommen wir in die Gespielt-Sektion. Habt ihr denn was Neues gespielt, was Altes gespielt, irgendwas Erwähnenswertes? Wer möchte denn anfangen?
Ich kann gerne mal anfangen, weil ich habe jetzt vor 3 Tagen ein Spiel gespielt, das habe ich letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr auf Kickstarter unterstützt. Das ist ein kleiner tschechischer Verlag gewesen. Eigentlich ist es eine Ein-Mann-Show gewesen oder Zwei-Mann-Show. Und zwar ist es ein Solospiel, das heißt Fear of the Dark. Da hat mich einfach der Titel schon total angesprochen. Es ist ein Solospiel. Und zwar geht es darum, es erinnert wieder so vom Setting her so ein bisschen an Kingdom Death Monster. Du bist in einem dunklen Raum, hast 6 Streichhölzer in der einfachen Version und versuchst dann mit diesen 6 Streichhölzern dir Licht zu machen und musst dann durch verschiedene Räume mit Fallen und Hindernissen und Hinweisen versuchen, möglichst schnell rauszukommen. Und das Spiel hat mir damals vom Artwork super gefallen, vom Setting. Und ich mag es halt gerade bei so Kickstarter-Crowdfunding-Kampagnen, kleine Verlage zu unterstützen. Das hatte mich dann angesprochen, hat auch irgendwie nicht viel Geld gekostet. Und das habe ich dann jetzt letztes Jahr auf der Messe abgeholt und bin jetzt dann endlich dazu gekommen, das auch zu spielen. Und im Grunde genommen ist es ein, man legt Plättchen aus, startet auf einem Plättchen, kann durch Türen gehen und hat halt immer so Aktionskarten, mit denen man entscheiden kann, will ich mich jetzt bewegen, will ich den nächsten Raum erstmal ausspionieren, will ich mit Komponenten im Raum interagieren, will ich den Raum durchsuchen und dadurch vielleicht noch neues Material, neues Loot bekommen, um vielleicht besser durch die Räume zu kommen, die nächsten Räume. Und ist ein reines Solospiel. Mir hat in der ersten Partie ganz gut gefallen, habe gesagt, hey, das ist ja eine coole neue Mechanik. Du hast 3 Karten auffahren, kannst die durch verschiedene Aktionen auf 5 Handkarten erweitern und es ist kein zufälliges Ziehen, sondern man stellt immer wieder sich ein Handdeck zusammen. Und das fand ich mal ganz innovativ, weil meistens ist ja, man zieht nach und hofft darauf, dass man eine richtige Kartenkombination hat, aber das war da jetzt ganz gut gelöst, dass man halt, sobald man ein Streichholz benutzt und damit dann seine Optionen wählen kann, halt auch das Spiel selbst in der Hand hat. Als ich das zweite Mal gespielt habe und gewonnen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht bist du einfach jetzt sehr glücklich unterwegs gewesen. Als ich jetzt das dritte Mal gespielt habe und wieder gewonnen habe, habe ich gemerkt, okay, dadurch, dass du dir dein Handdeck halt immer so zusammenstellen kannst, ist es halt relativ gut machbar. Also
Schade, ja.
Schade eigentlich, genau, weil ich fand die Idee super, aber es war jetzt nicht herausfordernd. Man konnte das halt, den Schwierigkeitsgrad durch die Anzahl der Streichhölzer, die man hat, variieren. Aber ob ich jetzt 6 oder 4 hatte, das war total egal, weil das war alles machbar. Weil viele Hindernisse und Hinweise hast du nicht benötigt, um da durchzukommen. Und da, also Ziel ist es, wenn du das letzte Plättchen aufdeckst, musst du da nochmal durch den Raum und durch die Tür. Und wenn du dann raus bist und kein Plättchen nachziehen kannst, hast du das Spiel gewonnen. Und die Idee fand ich super. Und du hattest dann halt die 6 Streichhölzer aufgebraucht und hinterher die 4 Streichhölzer. Und dann ziehst du halt nur noch von deinem Streichholzstapel oder deinem Aktionsstapel Karten nach und darfst dann eine beliebige Aktion machen. Und dadurch, dass dieser Stapel halt relativ hoch ist, also sind irgendwie 11 oder 12 Karten, hast du nochmal 11 oder 12 Aktionen, die du machen kannst. Da denkst du, das ist, um dann noch bis zum letzten Raum zu kommen, die Idee fand ich super, aber leider.
Ja, aber erforschst du dann auch wirklich so eine Geschichte?
Nein.
Oder ist es einfach nur so Escape-mäßig?
Escape-mäßig, reiner Escape-Modus. Also die Teils sind auch relativ einfach gehalten, aber die Box ist halt toll gestaltet und die Idee fand ich super, aber leider ist es für mich gesehen zu leicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gespielt. Aber ja gut, ist 30 Euro oder was es gekostet hat, war jetzt kein Vermögen und war ein kleiner Verlag und ich fand es auch gut. Es macht auch Spaß, aber es ist halt nichts, was ich jetzt noch 5-mal als Solospiel auf den Tisch packen werde.
Gibt es da verschiedene Szenarien dann oder irgendwie so, was den Wiederspielwert erhöhen würde? Nö.
Also der Wiederspielwert ist halt durch die Einstellung des Schwierigkeitsgrades, die Reduzierung der Streichhölzer. Ja, genau. Und tatsächlich musste ich auch die Regeln mehrmals lesen, weil das Regelheft, man merkt halt, es ist eine kleine Bude gewesen. Ein bisschen Proofreading, Regelfeilen, Textformulierung wäre halt ganz nett gewesen. Mir hat es Spaß gemacht, wird aber jetzt auch in Kürze wahrscheinlich wieder ausziehen.
Ja, von deinem Pitch her hat es mich erinnert an die Cosmos Adventure Games, wo du dann eben auch am Anfang, ich glaube im ersten, das Verlies, ich weiß gar nicht mehr, oder der Keller, irgend so hieß dieser Fall und da warst du am Anfang in einem Gefängnisraum und dann musstest du da eben entkommen, war eben am Anfang dunkel und dann musstest du unter der Matratze den Schlüssel finden und so weiter und bist da rausgekommen. Aber hört sich, oder scheint ein ganz anderes Spiel zu sein.
Ja, ist auch anders als ein Adventure-Game, ist wirklich, ich decke ein Plättchen auf, starte da, geh durch die Tür, deck ein Plättchen auf, da ist vielleicht eine Falle drin oder irgendwas anderes, ein Loot oder ein Hinweis, geh weiter, kann vielleicht einen Hebel betätigen, geht eine Tür auf, geh weiter und deck dann im Grunde genommen irgendwie 10 oder 11 Plättchen auf.
Und, okay.
Ja. Nette Idee, hätte man wahrscheinlich auch mehr draus machen können, aber wird wieder ausziehen.
An den nächsten Solospieler.
Genau.
Okay. Sonst noch jemand was gespielt? Nils, Jesper?
Soll ich? Ja. Alles klar, dann mache ich den zweiten Sprecher quasi. Ich habe tatsächlich angefangen, Gloomhaven zu spielen. Ich habe es jetzt als digitale Version gespielt. Und zwar bin ich da jetzt mit meinem Bruder dran. Wir haben die ersten paar oder 2 Szenarien jetzt erstmal gespielt. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang, sind aber ganz fest entschlossen, das natürlich komplett durchzuspielen, wie jeder, der schon mal Gloomhaven angefangen hat. Ich habe es tatsächlich auch hier als physische Version, inklusive hier so ein Organizer, damit man das schnell auf- und abbauen kann. Habe es aber nie geschafft, richtig auf den Tisch zu bringen. Und ich dachte mir, jetzt war es neulich im Angebot bei Steam, dass ich es mir einfach hole und mal schaue, wie es so gelöst ist. Und ich muss sagen, mir gefällt die digitale Umsetzung sehr, sehr gut. Also es ist wirklich für die Leute, die es vielleicht noch nichts davon gehört haben, es ist ein klassischer Dungeon Crawler. Wir suchen uns einen Charakter aus. Diese Charaktere haben ein persönliches Ziel. Die werden irgendwann quasi in Rente geschickt. Dann sucht man sich wieder einen neuen Charakter aus. Zwischenzeitlich schaltet man eben durch Quests oder durch persönliche Ziele neue Charaktere frei und erkundet so langsam die Welt von Gloomhaven. Gloomhaven ist die große Stadt, da kann man ganz viel nettes Zeug machen, wie sich ausrüsten oder aufleveln. Und dann geht man immer auf verschiedene Missionen in dieser Welt. Und ja, da ist einfach eine eigene Lore drum, also eine eigene Geschichte. Verschiedene Völker, die man so auch, zumindest kenne ich die nicht aus irgendwelchen anderen Universen. Finde ich sehr schön geschrieben, auch von der Story her. Und ja, einfach so ein Dungeon Crawler, wie man sich es eigentlich vorstellt, war ja lange auf Platz 1 der Boardgame Geek Listen. Und ja, da haben wir jetzt angefangen. Und ich muss sagen, wie schon gesagt, also digitale Umsetzung funktioniert, kann man auf jeden Fall machen, kann man ausprobieren, wenn man ein paar Freunde hat, die da affin sind und Bock drauf haben, kann man das mit denen gut spielen.
Aber jeder braucht das Spiel dann selber? Also jeder muss es gekauft haben, obwohl ihr zusammenspielt, denke ich mal.
Richtig, ganz genau. Na, also jeder muss das Spiel kaufen. Es war jetzt 10 Euro hat es gekostet, da habe ich es mir gekauft und meinem Bruder einfach zugesendet. Ich habe gesagt, hier, spiel das mit mir, ich kaufe es dir auch. Genau, und jetzt wagen wir uns.
10 Euro ist im Vergleich zur physischen Kopie ja nichts.
Richtig, ja, also die physische kostet ja, was kostet die, 100, 120 oder so?
Irgendwie sekundärmarkt wahrscheinlich 100, ne? Wahrscheinlich mehr, wenn du es neu kaufst.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja. Und wie viel nimmt das Spiel dir ab? Ist das so ein Tabletop-Simulator, wo du dann wirklich alles selber machen musst? Also Karten ziehen und kannst du dann auch Fehler machen? Oder ist es ein geskriptetes Spiel?
Das ist sehr geskriptet. Also es nimmt dir wirklich alles ab, dass du eigentlich gar keine Fehler machen kannst. Das zieht Karten, das verbrennt deine Karten. Also das ist quasi so ein wie deine Lebenspunkte, wenn du dann durch den Dungeon durchgehst, dass die Handkarten immer weniger werden, du immer weniger Aktionen zur Verfügung hast und wenn du dann gar keine Handkarten mehr hast, dann war es das quasi für dich in dem Szenario. Und genau, das nimmt dir das eigentlich alles ab. Also du brauchst da eigentlich gar nichts mehr zu machen, du musst dein Männchen bewegen. Du sagst, wen du angreifst, und auch, es gibt ja auch dann verschiedene Effekte, die noch auslösen, wie zum Beispiel irgendwie das Eiselement aktivieren oder so. Dann kannst du diese Elemente kannst du auch wieder verbrauchen, um dann andere Angriffe zu verstärken. Das wird alles automatisiert.
Aber okay, ich fand cool. Tatsächlich, ich habe es auch relativ lange gespielt. Wir sind jetzt nur noch bei den Stadtbegegnungen, den Rest haben wir durch. Und jetzt im Steam-Sale tatsächlich auch die Pranken des Löwen uns zugelegt. Aber ich finde, das Spiel macht es, also die Online-Version macht es auf eine sehr gute Art und Weise, dass dieses ganze Management drumherum nicht mehr machen muss. Diese ganzen Fehler, die du bei dem Brettspiel wirklich, bei der physischen Version machen kannst, die werden da einfach vermieden, weil das führt es in einem guten Rahmen, sodass du die Strategie immer noch voll überlegen musst, also wirklich knallhart kalkulieren muss, welche Karte spiele ich wie, wann, wo aus. Aber so dieses Ganze drumherum wird dir halt abgenommen. Und ich fand das eigentlich ziemlich gut. Mir hat das echt online sehr viel Spaß gemacht.
Absolut. Ja. Und man muss wirklich, also das mussten wir jetzt auch erstmal lernen, dass wir versuchen, ganz ruhig an die Szenarien ranzugehen, weil im ersten Versuch fürs erste Szenario direkt die super krassen Karten ausgespielt, alle Karten verbrannt und dann direkt zweimal gescheitert im ersten Szenario, einfach weil wir so drauf losgeprescht waren und man muss wirklich ein bisschen sich die Zeit nehmen zu gucken, taktisch, welche Karte spiele ich als erstes aus, welche bewahre ich mir vielleicht noch auf für den Endboss. Genau.
Ja. Wie viele Szenarien sind denn da enthalten?
Das ist die 1-zu-1-Umsetzung vom Brettspiel. Also sind,
ich kenne das Brettspiel nicht.
Ach so, da sind
ich habe nur mal Pranken des Löwen einmal gespielt.
84 Szenarien oder so. Und wir haben jetzt, weiß ich nicht, also du spielst dann halt nicht alle, weil du hast immer Optionen und einige Pfade sterben dann, wenn du dich für eine gewisse Sache entscheidest. Aber ich glaube, es sind 84 oder 88 irgendwie, unglaublich viele. Wir haben es jetzt anderthalb Jahre oder so gespielt, jede Woche einmal. Also es ist
eine
schon...
Eine Partie dauert dann auch online 2 Stunden?
Nee. Oh, schaffst du. 2 Stunden kann, also unterschiedlich. Wir haben mal in anderthalb Stunden, aber wir haben auch schon mal 3 Stunden gesessen. Also
online, am Computer. Ja, ja. Obwohl dir das alles abgenommen wird, dauert es so lange.
Ja. Okay. Also wir haben es zu viert gespielt und dann alleine, du darfst ja auch nicht offiziell nicht miteinander reden. Das heißt, du darfst nicht sagen, ich spiele jetzt hier gleich die Karte und du kannst dann die Karte spielen. Du hast bei den Karten ja auch immer 2 Optionen. Du hast oben eine Aktion und unten eine Aktion. Eine ist dann, nimmt dir quasi dann deine freie Bewegungsaktion, dann die andere obere Teil dann deine freie Angriffsaktion. Das heißt, du musst 2 Karten auswählen, bestimmst darüber die Initiative und da allein dieses Karten auswählen, gucken, was kann ich denn jetzt als nächstes machen? Du hast da irgendwie Handkarten unterschiedlich von 7 bis 10, 12 Handkarten und musst dir daraus überlegen, was machst du denn jetzt als nächstes? Du musst 2 Karten auswählen, dann das Gleiche, du kannst zwischendurch Rasten machen, um Karten zurückzukriegen. Dabei verbrennst du aber auch Karten, die aus dem Spiel kommen. Dann musst du dir überlegen, boah, welche Karte nehme ich denn jetzt von meinen 10 Karten aus dem Spiel, die ich vielleicht nicht mehr so dringend brauche. Und das dauert schon halt alles. Und dann musst du überlegen, wie bewege ich mich? Wie reagiere ich darauf? Oh, eigentlich wollte ich mich dahin bewegen, jetzt steht da aber einer der anderen Helden, weil wir nicht miteinander reden durften. Also du brauchst da schon ein bisschen Zeit. Und da finde ich es halt gerade das Coole, dass dir dieses ganze Management drumherum abgenommen wird. Mir hat es echt gut gefallen.
Dann dauert die physische Kopie ja noch länger. Jesper, und du spielst jetzt zu zweit. Können da noch später andere mit einsteigen in das Spiel?
Soweit ich weiß, geht das ganz reibungslos, dass die sich dann einfach einen Charakter aussuchen, der noch verfügbar ist und dann mit rein joinen.
Das geht, ja. Wir haben es auch mal zu dritt, dann zu viert, dann wieder zu dritt und jetzt wieder zu viert gespielt. Das kannst du einfach zuschalten, abschalten, die Charaktere.
Okay. Können wir auch als Brettspiel-News können wir das auch machen, falls mein Bruder keinen Bock mehr hat, dann, dann zocken wir einfach Gloomhaven durch und sprechen darüber.
Ja.
Hat einer von euch die Knüpfe und Krabbler, heißt es glaube ich, Version gespielt? Also diese Singleplayer in der Minibox?
Ja.
Kannst du dazu was sagen? Also ich habe die seit einem halben Jahr bei mir rumstehen und habe mich immer noch nicht, naja, dran getraut ist falsch, aber die Zeit noch nicht gehabt. Aber ich habe ja gehört, es fängt dieses Feeling ganz gut ein.
Es fängt es gut ein, es ist halt ein bisschen fizzelig, weil die Figuren wirklich sehr, sehr klein sind. Und was ich bei Knöpfe und Krabbler ein bisschen ungünstig finde. Also hast du Gloomhaven gespielt?
Nee, gar nicht.
Weil die geben dir zwar in der Anleitung an, worum es grob geht, und dann sagen sie ja, wenn du das aber im Detail spielen willst, liest dir die Regeln von Gloomhaven durch. Mhm. Also nur als Vorwarnung. Da ich das Gloomhaven halt kannte, war es dann für mich relativ einfach reinzukommen. Aber es ist 1:1 Gloomhaven und das ist alles andere als trivial, das Spiel. Macht Spaß, weil ich halt dieses Szenario, dass du da geschrumpft wirst und dann da irgendwie durch so eine kleine Welt eierst, fand ich halt sehr, sehr witzig. Aber das ist schon Gloomhaven, wie es bleibt und lebt. Das macht schon Spaß.
Ja, ich lasse, glaube ich, noch mal ein halbes Jahr liegen und dann habe ich was für die nächste Pile of Shame-Folge.
Okay. Dann, Nils, kannst du ja gleich weitermachen, wenn du magst. Hast du irgendwas
gespielt? Ja. Wir haben ja in Folge, ich weiß es nicht mehr, 107 oder so, glaube ich, über Vorsätze gesprochen. Und da war Jesper dabei und der wollte unbedingt Spiele loswerden. Und ich hatte mich angeboten, ihm die auch abzunehmen. Und das habe ich auch getan. Und unter anderem eine für mich richtig schöne Perle gefunden, nämlich Dodos Riding Dinos.
Oh nein.
Geiles Spiel.
Wollte ich auch gerade sagen, oh nein.
Ein Spiel, von dem ich vorher nie was gehört hatte. Also es war wirklich so, er hatte das da irgendwie mit angeboten und ich so, das kann ich sagen, was ist das? Und gucke rein und ich denke so, geil, das ist ja quasi Mario Kart, das Brettspiel. Ich muss das haben, ja. Und inzwischen habe ich es, keine Ahnung, 20 Partien oder sowas mit 2 bis 5 Leuten oder so gespielt. Und es ist immer noch geil und ich versuche es diese Woche das erstmal mit in die Schule zu nehmen und gucke dann mal, was die Schüler so dazu sagen. Für alle, die es nicht kennen, es ist wirklich, wir sind Dodos auf Dodo Island oder so heißt es, glaube ich. Die Story ist auch egal, ne? Also wir sind Dodos, die auf Dinosauriern reiten, haben alle irgendwie eine Spezialfähigkeit. Und dann haben wir ein Wettrennen über 4 verschiedene Strecken, aber es gibt quasi bei jeder Strecke immer eine lange und eine kurze Variante. Und dann auch auf den Strecken wieder Unterschiede. Dann gibt es Lavafelder oder Eisfelder und sowas, je nachdem, welche Strecke man halt macht. Ja, und dann geht man kartengesteuert durch die Gegend. Man hat auf den Karten, also man hat zwei verschiedene Bewegungskarten, rote und blaue. Die roten sind die aggressiven. Und am Anfang gibt es so eine Auswahlphase. Du legst also verdeckt eine Karte hin. Und dann werden decken die alle auf und dann wird der Reihe nach gespielt. Wer eine blaue Karte hat, hat halt seine Bewegung und den Effekt dann da drauf. Wer eine rote Karte hat, hat das genauso. Außer jemand hat auch eine rote Karte ausgespielt, dann negieren sich die Effekte quasi immer und es wird nur die Bewegung. Also man hat quasi bei den roten Karten bessere Effekte, die aber nur dann zum Tragen kommen, wenn halt kein anderer eine rote Karte ausgespielt hat. Und das ist ganz witzig. Das eigentlich Geile an diesem Spiel ist aber, doch, es ist witzig, Sven. Sven schüttelt mit dem Kopf für alle, die es leider nicht sehen können.
Man hat keine Ahnung.
Das eigentlich Geile an dem Spiel ist...
Jetzt, weil du hast es verkauft.
Ja, ich weiß.
Zu Recht hast du es verkauft.
Nein, ich war wirklich echt am Überlegen die ganze Zeit. Ah, Dodus, Reine Dinos, ich habe es nur nicht mehr
auf dem Tisch. Dann hast du ein Opfer gefunden. Nils hat es dir abgenommen, ist super.
Ich habe eine tolle 79 gegeben bei meinem Test auf Brettspiel News.
Nils, also, wir haben dich unterbrochen.
Ja, ist nicht schlimm. Das Coole, was ich eigentlich wirklich cool finde und was bisher allen Spaß gemacht hat, Sven, mit denen ich das gespielt habe, ist, dass man halt in dem Moment, wo man eine Aktion macht, die selber physisch ausführen muss. Das heißt also, man kann zum Beispiel mit einem Ei schießen und dann muss man das Ei halt dahin legen, wo man seinen Reiter hat und dann muss man halt mit dem Finger das Ei flicken. Oder man kann einen Baumstamm rollen und dann muss man die Hand über sich halten und dann so den Baumstamm aus der Hand rollen und man muss dann halt selber schaffen zu treffen. Und einen Komet muss man von oben fallen lassen aus, weiß ich nicht, halben Meter Höhe oder so, keine Ahnung. Banane werfen und was ist das Letzte, was mir gerade Feder werfen und das halt auf verschiedene Art und Weisen und das macht einfach einen Mordspaß. Ja, und ja, auch mal, es ist leider, ich glaube, nicht auf Deutsch zu erhalten. Dann könnt ihr mich korrigieren. Ich habe es auf jeden Fall nicht auf Deutsch gesehen, also auf Englisch, aber wir spielen zum Beispiel auch mit unseren Kindern, 6 und 4. Und den musst du dann halt, die musst du an die Hand nehmen und spielst mit denen zusammen. Und da musst du ihnen halt sagen, was auf die Karten machen. Aber die erkennen natürlich auch, wenn auf der Karte ein Ei drauf ist, dann wissen sie, das ist die Ei-Karte und ich will das Ei schießen, also nehme ich jetzt diese Karte. Und denen macht das auch so viel Spaß. Also immer wieder lustig. Okay. 20 Minuten eine Partie, ne? Ein bisschen mehr und eine längere Runde, dann bist du vielleicht auch mal bei einer halben Stunde dabei oder so. Aber es funktioniert einfach richtig gut und das sorgt immer für richtig, richtig viel Spielspaß.
Das Spiel hat mich nur aggressiv gemacht.
Lass mich raten, du hast nichts getroffen.
Nee, darum ging es nicht, aber es ging dann immer so, das ist so ein bisschen wie dieser Katan-Effekt, der vorne liegt, der wird dann irgendwann niedergemacht und das hat mich so aufgeregt. Ich habe es dann irgendwann deswegen wirklich verkauft, weil ich gedacht habe, boah, nee. Ich fand die Minis super, ich weiß nicht, hast du die Miniaturversion? Ja. Die fand ich super, das war alles toll und aber dieser ganze Spielmechanismus hat mich nur aufgeregt.
Ich finde das, also das hatten wir noch nicht so extrem. Natürlich willst du den ersten irgendwie einbremsen, aber der wird ja automatisch auch ein bisschen durchs Spiel eingebremst, denn ist ja kartengesteuert. Wenn du keine Karten mehr auf der Hand hast, dann musst du Karten nachziehen auf 5 und 3 Felder zurückgehen. Und deswegen willst du den anderen auch immer abschießen, denn wenn du jemanden triffst, musst du Karten abwerfen. Und so zwingst du die dann halt auch irgendwann dazu, rückwärts zu gehen. Und der Erste kriegt immer keine Karte am Rundenende, sondern geht einen Schritt vor und die anderen kriegen aber eine Karte nach und dann geben dem Ersten auch mal die Karten aus. Ne? Aber wir hatten auch schon Situationen, wo man, weiß ich nicht, irgendwie hat keiner so richtig den Ersten angegriffen und am Ende, keine Ahnung, hatten beide anderen irgendwie so eine Platztauschkarte mit dem Ersten. Also das war dann halt auch ganz lustig, ne? Da wurde auch klar, warum keiner den Ersten angegriffen hat. Also
ist halt auch so ein bisschen wie bei Mario Kart, ne? Also ja, wenn du dann auf dem ersten Platz bist, dann kriegst du halt einen blauen Panzer ab, dann wirst du wieder ganz nach hinten geschmissen. Also ist dieser Chaos-Effekt ist da schon mit dabei. Aber es macht echt Bock, weil es ist auch viel Abwechslung mit dabei, ne? Also die ganzen Dinos, die spielen sich unterschiedlich. Der Flugsaurier kann natürlich irgendwie über die anderen drüber fliegen. Mhm. Der Triceratops greift den immer vor einem an oder so. Und einen gibt's, der so total lahmarschig ist, weil der so ein fetter Dino ist, der von so kleinen Dinos irgendwie gezogen wird. Oder ein fetter Dodo, glaube ich, ne? Der von kleinen Dinos gezogen wird. Also echt cool. Und dann gibt's verschiedene Maps, auf denen du spielen kannst. Unter anderem so mit so einem schönen Foil-Effekt auch die Regenbogenstrecke.
Oh ja, also, ja, Foil.
Ja, wo wir wieder beim Vollthema sind, aber ja, es ist schon, also Nils, falls du es irgendwann mal wieder verkaufen willst.
Das gebe ich jetzt nicht mehr her, das bleibt.
Es reichen die Foil-Elemente, die kannst du ihm alles schicken und dann ist er
Aber du darfst gerne zum Spielen vorbeikommen, Jesper.
Das ist nett, danke. Was ich bei dem Spiel ja wirklich cool finde, ist, dass es wirklich zu 8 spielbar ist. Und das ist ja richtig Chaos dann. Also es ist wirklich Chaos dann auf dem Spielbrett. Das fand ich wirklich ganz gut, dass es mal ein Spiel war, was zu 8 ging, was auch keine 2 Stunden dauert, was wirklich dann auch relativ fix durchgeprügelt ist. Aber das Spiel hat mich aggressiv gemacht.
Also ich muss sich ja zustimmen, Spaß hat schon gemacht während dem Spielen. Das ist halt absolut nicht planbar und wer am Schluss gewinnt, ist einfach nur random, wo wir wieder beim Faktor wären. Das ist zufällig, wer gewinnt und Zeitverschwendung von Spielzeit. Ja, war es nicht ganz die Zeitverschwendung, aber ich will es auch nicht nochmal spielen. Es hat Spaß gemacht in der Runde mit entsprechend Trash-Talk am Tisch, ist das alles ertragbar, aber es ist absolut nicht mein Spiel. Was heißt nicht absolut nicht, aber es ist nicht mein Spiel, nein.
Es ist ja auch einfach so ein Spiel, also ich meine, wir spielen ja sowieso alle für Spielspaß und nicht um zu gewinnen. Nein, wir spielen natürlich auch um zu gewinnen, aber es geht ja im Vordergrund natürlich um den Spielspaß. Und ich finde, bei diesem Spiel bisher einfach Spielspaß garantiert und eigentlich scheißegal, wer gewinnt, weil es einfach lustige Situationen gibt und, weiß ich nicht, alle eigentlich irgendwie Freude haben, wenn sie da den Baumstamm losrollen und sowas und sich, weiß ich nicht, freuen, wenn sie dann doch mal was getroffen haben, so ungefähr. Und das macht da irgendwie den Spielspaß aus und dann ist es eigentlich vollkommen egal, wer da als erstes irgendwie ins Ziel gekommen ist oder ob der am Ende noch überholt wurde und man sich dann doch ein bisschen ärgert und so. Weiß ich nicht. Also ich habe zumindest noch keinen gesehen, der dann irgendwie total traurig war, dass er dann doch noch abgehängt wurde oder überholt wurde oder so kurz vorm Ziel, sondern einfach immer so, oh geil, ja. Also gibt ja auch so eine Karte, da muss man das Ei schmeißen von oben mit einem Meteoriten, wie so ein Meteoriten und dann ist es halt auch echt schwer zu treffen. Und wenn du dann halt triffst irgendwie, dann feiern dich halt auch alle am Tisch, wenn du da mit den Richtigen am Tisch sitzt, egal ob du getroffen, also wenn du dann irgendwie selber getroffen wurdest oder so, weil es einfach total cool ist, so eine Spielsituation erzeugt zu haben und dann klappt das auch noch und so. Also für mich wirklich ein Highlight und eine klare Empfehlung. Gerade auch so, weil man es natürlich auch als Partyspiel ganz gut einsetzen kann, wenn man mal mit mehr Nichtspielern am Tisch sitzt und sowas.
War es nicht auch das Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, da stand irgendeine Regel irgendwie, dass auf den Maps irgendwie eine versteckte Botschaft sein sollte? War das das nicht?
Ich weiß jetzt, guck mal in die Anleitung.
Ja, ich hab's ja nicht
guck mal
hier,
rein, also ich meine wirklich, da sollte es irgendwie noch eine versteckte Botschaft oder so ein Zusatzrätsel geben, ich weiß das gar nicht mehr. Habe ich aber nicht gelöst, keine Ahnung.
Eine extra Map.
Ja, ich weiß es nicht mehr, irgendwas war
Rainbow
da.
Rainbow Road. Wollen wir wieder bei Mario Kart werden. Ich bin übrigens Generation Super Mario auf dem oder Super Mario Kart auf dem Super Nintendo. Und da gab es noch keine blauen Panzer. Gut.
Mir fehlt der Luftballon-Modus ganz kurz noch. Also ich fand bei Mario Kart ja eigentlich immer diese 3 Luftballons und sich dann gegenseitig abballern und die Luftballons entfernen. Das war eigentlich immer mein Lieblingsmodus. Das wäre natürlich auch nochmal geil in dem Spiel, ne? So einen Modus zu haben, wo es nur noch darum geht, den anderen mit dem Baumstamm zu treffen und da irgendwie 3 Treffer zu landen.
Kannst dir, ja vielleicht ist das Rätsel in der Anleitung oder auf den Maps.
Wenn's
oder
das
die
ist,
Hausregeln.
Vielleicht vertue ich mich auch einfach.
Guck mal nach und berichte.
Mache ich.
Ich war am Wochenende auf einem Spielewochenende und habe recht viel gespielt. Unter anderem Spiele, die ich noch nicht gekannt habe. Und einer hat ein neues Spiel auf den Tisch gepackt, wo ich noch nichts davon gehört hatte. Und es hat mich von außen auch schon überhaupt nicht angemacht. Das ist eine große Schachtel. So ein Glanzeffekt von der Schachtel. Und der Titel heißt Spooktacular. Sagt euch das was?
Noch nie gehört.
Viel drüber gelesen. Es soll ziemlich cool sein eigentlich. Also ich bin jetzt mal total gespannt, was von dir kommt.
Ja, also von außen schon absolut abschreckend, was vielleicht auch, ich bin kein Horrorfan, muss ich auch dazu sagen. Und dann eben dieses Spooktacular. Thematisch geht es darum, dass Horrormonster aus einem Kino, aus einem Film ausgebrochen sind. Diese Horrormonster sind wir. Und die rennen jetzt in diesem Kino und den angrenzenden Räumlichkeiten rum und müssen halt die Besucher erschrecken. Und das ist das Thema des Spiels. Okay, so viel mal. Am Anfang kriegt jeder eben eine Horrorfigur und jede Horrorfigur spielt sich grundsätzlich anders. Auf den Spielertableaus sind die Fähigkeiten von diesen Horrorfiguren angegeben und jeder kriegt sein eigenes Kartendeck. Ich glaube, 5 Karten hat sind immer gleich in jedem Horror-Deck, aber die anderen 3, 4, 5, je nachdem, welches Horrormonster du spielst, werden spezifisch in dein Deck eben reingemischt. Und dann ziehst du eben Karten und wenn du in der Reihe bist, hast du Aktionen und spielst Karten aus, damit bewegst du deinen Horrormonster, damit kannst du spooken und damit die Leute erschrecken, also kleine Meeples, die in deinem Raum stehen, die rennen dann in angrenzende Räume, dafür gibt es dann Punkte. Du kannst die auch auffressen, wenn du dann eben 5 verschiedenfarbige Meeple gefressen hast, gibt es wiederum Punkte. Und was kann man noch machen? Ja, durch Karteneffekte auch die anderen, die gegnerischen Monster verschieben und eben deine Spezialfähigkeit. Ich hatte so ein Monster mit, das war ein Flipperautomat, ein Monster als Flipperautomat. Und ich konnte immer Meeples von meinem Raum, also ein Meeple meines Raums in den angrenzenden Raum verschieben als Sonderaktion. Und wenn dort ein gleichfarbiger Meeple war, wurde der wiederum in den nächsten Raum geschnipst. Und wenn da wieder ein gleichfarbiger war, hat sich das eben so kaskadiert durch alle Räume durch. Und dadurch konnte ich eben relativ viele Punkte machen oder je nachdem, was für eine Farbe das war, hast du eben spezielle Sonderfähigkeiten gehabt. Der Grüne gab Punkte, der andere hat dich fressen lassen und so weiter. Gut, um jetzt zu meiner Meinung zu kommen, ich habe es ja am Anfang recht abschreckend empfunden und auch nach der Regelerklärung habe ich gedacht, okay, alles klar, ich habe ja mir mal den Vorsatz gesetzt, ich spiele alles mit. Und werde danach erst beurteilen. Und das ist wieder so ein Spiel, wo ich sehr froh darüber bin, alles mitzuspielen, weil es ist echt ein cooles Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist viel Zufall drin, es ist viel Chaos enthalten, aber es ist einfach lustig. Es gibt es zurzeit nur auf Englisch, soweit ich weiß, aber das Englische ist jetzt, also ist nicht so viel Text auf den Monstern drauf. Musst dich ein bisschen einarbeiten, aber sobald du weißt, wie dein Monster funktioniert und wie die anderen funktionieren, kannst du das eigentlich spielen, ist kein Problem. Aber es ist einfach sehr lustig. Also ich fand's echt nett. Ich habe auch gewonnen, aber
ja, macht's ja doppelt so viel Spaß,
lass mich, oder? Normalerweise nicht davon beeinflussen, ja.
Wie lange geht deine Partie?
Oh, da muss ich jetzt mal nachgucken, wie lange wir gespielt haben. Ich habe so ein Gefühl, halbe Stunde, aber das kann auch völlig falsch sein.
Also auch so, dass es eher kurzweilig war und man quasi mehrere Partien hintereinander spielen könnte. Und
oh nein, wir haben 1,5 Stunden gespielt.
Oh ja, naja, okay, das noch nicht.
Auch kurzweilig, wenn es gefühlt eine halbe Stunde war.
Ja. Also das war echt gefühlt wesentlich kürzer. Ich track ja alle Spiele, von dem her ist ja gut, dass ich das mache. 1,5 Stunden, 1 Stunde, 31 Minuten zu viert waren wir. Und ich habe mit 70 zu 48 zu 37 zu 48 gewonnen. Mein Monster war aber auch natürlich das Beste, das einfachst zu spielendste. Nee, war recht cool. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann mal einen deutschen Publisher dazu gibt. Scheint relativ schwer zu erhalten zu sein, die englische Version. Ja, vielleicht schnappt sich das mal irgendjemand. Ich wäre interessiert, also ich würde es kaufen.
Bei solchen Spielen frage ich mich natürlich immer, es scheint mir fast so, als ob da sehr, sehr viele verschiedene Monster irgendwie drin sind. Wie ist das vom Balancing? Wahrscheinlich kann man das noch ganz schwer sagen mit nur einer Partie, aber...
Das kann ich nach der ersten Partie natürlich nicht beurteilen. Ich fand mein Monster für die Erstpartie recht einfach zu spielen, weil ich halt... gesehen habe, was ich machen muss. Einfach nur die Meeple durch die Gegend scheuchen. Wenn die anderen darauf aber eben in der vierten, fünften Partie, wenn sie dann mein Monster besser kennen, können die auch darauf reagieren. Die können den zentralen Raum einfach Meeple leer machen. Dann funktioniert meine Eigenschaft nicht mehr. Ja, der andere hatte nicht nur ein Monster, sondern der hat mehrere Monster gehabt und der konnte sich dann immer aussuchen, mit welchem er spielt. Er konnte sogar mit meinem Monster rumrennen. Also er konnte immer am Anfang des Zuges sagen, ich benutze jetzt die Spielfigur und mache dann damit meine Züge. Dem hat es deutlich schwerer gefallen, Spielzüge zu erstellen, weil er eben wesentlich mehr Optionen hatte. Der hatte immer, ich glaube, 5 Monster zur Verfügung und dann hat er sich immer entscheiden müssen, was nehme ich jetzt und was ist mein bester Zug. Das war schon wesentlich schwerer. Also für die Erstpartie auf jeden Fall gibt schon Unterschiede, ja, wie schwer die Monster fallen.
Ist es denn darauf ausgelegt, auf Strategie, oder ist es dann einfach, hey, komm, jetzt lass uns hier mal loslegen und einfach ein bisschen Chaos verbreiten? Das klingt jetzt so ein Zwischending, du musst überlegen, was du machen willst, aber andererseits hast du gerade gesagt, das ist eigentlich Chaos und lustig am Tisch.
Es ist schon ein Zwischending. Also du hast schon eine Strategie im Kopf, ob die aufgeht oder nicht. Ja, hängt davon ab, wie andere Spieler am Spieltisch eben vor dir dran sind und die Meeples durch die Gegend schubsen. Ob sie dich irgendwie in eine Ecke drängen vom Raum, da musst du dann erstmal wieder rauslaufen. Ja, ob sie dir Meeples übrig lassen. Ja, aber du kannst schon einen roten Faden verfolgen, wie du dein Spiel machen willst. Das kommt natürlich auch wieder darauf an, welche Karten du von deinem Deck ziehst. Also Zufall ist auch mit dabei. Aber es ist mehr so ein trashiges Spiel, würde ich sagen. Mehr so ein Fun-Spiel.
Sehr interessant, weil optisch erinnert es mich sehr an Helden müssen draußen bleiben. Und auch so von der Thematik her. Man spielt ja dann quasi die Bösen, in Anführungszeichen. Also beim Helden müssen draußen bleiben ist das ja auch so ein bisschen alles umgekehrt und sieht auch wirklich ähnlich aus, aber ich habe auch gerade noch mal geschaut, der Autor hat auch mit Helden müssen draußen bleiben überhaupt nichts zu tun. Der hat Millennium Blades gemacht, das fand ich ganz interessant, aber ja, sieht optisch irgendwie ähnlich aus.
Helden müssen draußen bleiben, war das kooperativ?
Ja, das war kooperativ.
Geht beides mit der Erweiterung, ne?
Okay.
Also gefühlt ja, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Helden müssen draußen bleiben Spielgefühl im Kopf. Kann ich jetzt nicht so vergleichen. Also hat mir echt viel Spaß gemacht. Wenn ich das irgendwo mal sehe, dann werde ich es mitnehmen.
Was sagt Kleinanzeigen dazu?
Kleinanzeigen hatte wohl noch eins, aber das war von einem Raucherhaushalt. Okay. Hat aber ein Mitspieler am Tisch trotzdem direkt gekauft.
Okay. Also wenn ich gerade so gucke, soll es angeblich im Februar erhältlich sein bei verschiedenen...
Auch unter dem Titel dann?
Ja, auf Englisch halt nur und so um die 50 Euro. Also zweimal habe ich es schon gefunden in der Vorbestellaktion, wobei das Februar steht.
Cool. Sven, das Geld muss raus.
50 Euro weiß ich tatsächlich nicht, ob es das mir wert ist, aber ja. Also direkt Material kaufen vielleicht noch nicht für 50 Euro, aber es gibt ja vielleicht ein paar Zuhörer, die sich's kaufen, es dann nicht ankommt und ein Kleinanzeigen reinstellen. Dann bitte bei mir melden.
Also kauft es alle, kauft es.
Ich finde aber, es sieht vom Material gerechtfertigt aus, die 50 Euro.
Ja, so bestimmt.
Auf den ersten Blick hier.
Bestimmt, aber es ist eben ein Fun-Spiel. Also, ja.
Also quasi Dodo Riding Dinos.
Nein, zu tief unten sind wir nicht.
Hast du gesagt, mit wie viel man dann spielen kann?
Zu fünf, soweit ich weiß.
Zu fünf, ja, okay. Dann ist das ja auch für eine größere Gruppe, glaube ich, ganz interessant.
Und eben die Räumlichkeiten vom Spielplan werden dann auch kleiner, wenn du mit weniger Spielern dran teilnimmst. Dann werden manche Räume einfach gesperrt und das Areal wird einfach kleiner. Gut, René, magst du noch einen zweiten Titel vielleicht
anmerken? Ja, und zwar, ich war jetzt am Wochenende auf der Messe in Nürnberg und da durfte ich ein Spiel antesten. Das gibt es im Moment auch nur in Englisch, heißt The Crooked Crown. Ist im Grunde genommen, also mich hat es im ersten Moment ein bisschen an Schwarzer Peter Deluxe erinnert, ein bisschen aufwendiger, aber mir jetzt echt Spaß gemacht. Und zwar ist man in einem Thronsaal und spielt einen Goblin. Es gibt verschiedene Goblins. Ich glaube, man kann es insgesamt zu sechs spielen, muss mindestens drei sein, also zu drei bis sechs Spieler. Und Ziel ist es, am Ende des Spiels halt die Krone in Empfang zu nehmen und der neue König der Goblins zu sein. So, und wie funktioniert das? Also es ist im Grunde genommen ein ganz einfaches Kartenspiel. Jeder Spieler hat am Anfang fünf Karten auf der Hand und die Karten haben alle verschiedene Mechanismen. Einige sind dazu da, um sich die Karten von den Mitspielern anzuschauen, also von einzelnen Mitspielern. Andere sind dazu da, zufällig Karten zu ziehen von Mitspielern. Oder dann gibt es noch so einen Joker, wo man beliebige Aktionen mitmachen. Man kann, angucken, tauschen. Man kann dafür sorgen, dass andere Mitspieler Karten abwerfen müssen, also auch zukünftig weniger Handkarten auf der Hand haben. Also bis zu zwei kann man es runterskalieren. Und man kann auch dafür sorgen, dass man mehr Karten auf der Hand hat. Und zwar immer, wenn man eine Karte ausspielt, zieht man direkt nach. Und das Interessante an dem Spiel fand ich tatsächlich, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt gleiche Karten, darf ich immer zusammen ausspielen. Das heißt, wenn ich jetzt von den 5 Karten dreimal auf der Hand habe, sieh dir die Karten deiner Mitspieler an, kann ich sagen, okay, ich spiele die 3-mal aus und dann darf ich mir von 3 Mitspielern die Karten anschauen. Oder ich kann sagen, ich habe jetzt hier 3-mal nachziehen, oder dann kann ich halt mir überlegen, ich will jetzt 3 Karten ziehen von einem Gegner oder von mehreren dann jeweils nur 1 oder 2 Karten. Und dadurch kam halt eine ganz nette Dynamik rein, weil das Spiel endet nach 8 Runden und wer nach 8 Runden diese Königskarte, das ist eine einmalige Karte und die ist auf jeden Fall im Spiel, am Ende auf der Hand hat, gewinnt das Spiel. So, das klingt total trivial. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten gespielt, zu viert, und mir hat es echt Spaß gemacht. Das war so ein Spiel, wo ich gedacht habe, wenn es das irgendwie auf dem deutschen Markt rauskommt und da erscheint, dann würde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Es gibt es im Moment halt nur in Englisch. Für eine Viertelstunde, also als Absacker am Ende nochmal so einen schwarzen Peter Deluxe spielen, das hat mir echt Spaß gemacht. Fand ich cool.
Kannst du den Titel nochmal sagen?
Crooked Crown, The Crooked Crown. Und das ist halt wirklich ein simples Spiel und schnell gespielt, und es war überraschend viel Taktik dabei, wo man überlegt hat, okay, jetzt weiß ich ja, wenn ich mir Karten von anderen angeguckt habe, wer ungefähr die Krone haben kann, wie kommst du da jetzt dran? Oh, jetzt hat der mit dem Karten getauscht, jetzt hat der auf einmal nur noch weniger Karten aufhand, kann der jetzt auch die Krone haben, wie komme ich jetzt an die Krone wieder dran? Sorge ich jetzt dafür, dass ich mehr Handkarten habe, das heißt, wenn mir jemand Karten klauen will, dass der eine Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass er die Krone zieht. Also es hat schon Spaß gemacht, und das halt in einer Viertelstunde runtergespielt, fand ich cool. So als Absacker oder als Opener in so einer Spielerunde, hat mir echt Spaß gemacht.
Okay, hört sich echt witzig an.
Ja, war es auch.
Einfach davon schon witzig, mal was gehört, Jesper?
Noch nie.
Das erste Mal jetzt gerade.
Ja.
Mich schreckt auch, es tut mir wirklich leid, ich mag eigentlich bunt und so, aber irgendwas schreckt mich an diesem Cover total ab.
Es ist halt sehr bunt, das stimmt.
Ich glaube, es ist eher sogar das Artwork und nicht die Farben, also.
Okay.
Aber ich kann noch nicht genau sagen, warum. Guckt euch das mal an zu Hause.
Ich finde es recht, recht cool. Hat sich auch echt gut angehört. Also, du konntest jetzt auf der Messe einmal spielen, René. Ich glaube, René ist raus. Okay, der wird auch gleich wiederkommen, aber im Endeffekt können wir auch mit dir weitermachen, Jesper, wenn du magst.
Ja, dann sage ich mal, ja, habe ich tatsächlich noch einen zweiten Pick. Ich habe mir das auch für den zweiten Pick auch aufbewahrt, weil mich ein Spiel richtig begeistert hat.
Gloomhaven, Pranken des Löwen.
Nein, ein Spiel aus einem Videospiel, was ich sehr liebe, was ich sehr viel gespielt habe, was ich komplett durchgespielt habe. Es geht da um
Gwent.
Jawohl. Ich habe Gwent, das Kartenspiel, mir auf der Messe in Essen geholt. Und für die vielleicht auch nicht das im Witcher gespielt haben oder das nicht kennen. Also Gwent ist ein Kartenspiel, ein Minispiel quasi im Videospiel The Witcher Wild Hunt. Und da im Videospiel sammelt man Karten, man baut sein Deck auf, es gibt verschiedene Anführer, verschiedene Fraktionen. Je nachdem, welche Fraktion du spielst, hast du dann auch unterschiedliche Karten, die du sammeln kannst, ganz unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Taktiken. Also jede Fraktion spielt sich auch extrem unterschiedlich tatsächlich. Wir haben die Skellige Fraktion, das sind so die Seefahrer, die nördlichen Königreiche, die machen viel mit Belagerungswaffen. Dann haben wir die Nilfgaarder, die schützen, glaube ich, auch viel ihre Personen. Wir haben die Skojatel, das sind so Elben oder Elfen, die eben quasi wie Aussätzige sind. Die fliehen aus den Städten, die werden von Rassismus quasi tatsächlich verfolgt in der Witcher-Welt. Die kann man spielen, haben natürlich viel mit Bogenschützen, und dann kann man noch die Monster spielen, die darauf aus sind, möglichst viele Kreaturen auf das Spielfeld zu bekommen. Ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben drei verschiedene Kampfreihen. Die Nahkämpfer in der vordersten Front, dahinter kommen die Bogenschützen und dahinter die Belagerungswaffen. Und man zieht am Anfang 10 Karten von seinem Deck, hat einen Anführer. Jeder Anführer hat auch eine spezielle Fähigkeit. Der Anführer bestimmt dann auch die Fraktion, die ihr spielt. Und ihr könnt dann abwechselnd eine Karte ausspielen. Jede Karte ist auch einer oder mehreren Reihen zugeordnet, die ihr dann frei aussuchen könnt. Es gibt auch noch Spezialeffekte wie Wettereffekte, die dann die Stärke der Karten in einer bestimmten Reihe auf 1 setzt. Oder dann gibt es so ein komisches Horn, wo man die Stärke verdoppeln kann in einer Reihe. Das heißt, man hat da wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Karten, die andere Karten wiederbeleben. Und also so ein paar Effekte hat man da, die das Spiel sehr, sehr taktisch machen. Und man muss 2 Runden gewinnen. Das ist es eigentlich auch schon. Also anders als bei Witcher im Spiel. Im Spiel ist das so, die Stärke der einzelnen Reihen wird da gezählt. Bei Gwent, dem Kartenspiel, zählen wir die Gesamtstärke unseres gesamten Schlachtfeldes, was wir ausgespielt haben. Und das wird dann mit der anderen Fraktion verglichen. Der, die höhere Stärke hat, gewinnt die Runde. Man kann aber auch passen, weil man sagt, okay, vielleicht verliere ich jetzt lieber die Runde. Dafür muss die andere Person aber mehr Karten ausspielen von der Hand, um diese Runde zu gewinnen. Und ich gewinne dann die anderen beiden Runden quasi. Na, also könnt ihr euch das vorstellen, wir ziehen keine Karten mehr nach. Wir haben nur diese 10 Karten auf der Hand, die wir am Anfang gezogen haben. Und nur ganz wenige Karten haben einen Effekt, wo du wirklich Karten nachziehen kannst. Das heißt, du musst auch irgendwie mit diesen Karten über 2 oder 3 Runden durchkommen. Ja, das hat das wahnsinnig.
Auch, ja. Ist das Spiel denn auch empfehlenswert für Leute wie mich, die Witcher überhaupt nicht kennen?
Absolut. Also wirklich, das ist, natürlich gibt es hier und da Referenzen, ne? Wir finden auch die bekannten Personen aus den Witcher-Universen wieder auf den Karten, aber es ist ein super cooles, kurzweiliges, taktisches Spiel, also es ist, also 10, 15 Minuten maximal so eine Partie, du hast verschiedene Anführer, du hast 5, also erstmal hast jeder Anführer hat ja eben sein eigenes Deck und dann hast du zusätzlich für jede Fraktion noch Karten, die du austauschen kannst im fortgeschrittenen Modus, dass du dein eigenes Deck damit erstellen kannst. Ich hoffe, die bringen noch ganz viele weitere Karten raus. Du hast 3 verschiedene Anführer pro Fraktion, das heißt, da gibt es auch wahnsinnig viel Wiederspielwert und Varianz. Ich bin total am Schwärmen, weil ich es super cool finde. Mir hat das damals schon im Videospiel so viel Spaß bereitet und es ist ja, wie gesagt, ganz schnell gespielt. Eine Sache habe ich allerdings, die mir nicht gefällt, die mir überhaupt nicht gut gefällt.
Der Faltplan. Und zwar,
ja, der Faltplan. Du sagst es, Nils. Warum das, ne? Also es kostet, ich habe gerade noch mal geschaut, es ist gerade
ich glaube unter 30 oder so, glaube ich sogar, ne? Also um die 30 genau. Euro irgendwie.
So um die 30 Euro, 32 Euro sehe ich hier bei Fantasy Inn in Hannover, meinem Lieblingsbrettspielladen. Das ist, finde ich, ein Preis. Da erwarte ich tatsächlich ein Spielbrett. Und es ist nicht so schwer, so ein Spielbrett, glaube ich, zu machen, weil es befindet sich ja auch, also du musst ja gar kein Artwork oder sowas drauf machen. Das ist ja einfach wirklich nur Frontkämpfer, Bogenschützen, Belagerung, wo tue ich was hin? Und ich denke, das ist tatsächlich nicht zu viel verlangt, wenn man sich zum Beispiel einen Great Western Trail anschaut, was ähnlich hochpreisig ist und dann mit deutlich besserem Material aufwarten kann.
Das heißt, ist da gar kein Spielbrett drin oder ist der nur aus Papier? Oder bei Boardgame Geek sind Spielbretter abgebildet.
Ja, es ist ein Faltplan drin halt, ne? Also wirklich ein Papierplan, den du aufhaltest. Ja. Er ist nicht so, dass er dir schnell zerreißt, aber du hast ihn da trotzdem mit den ganzen Knicken und so da liegen und das ist einfach nicht schön.
Genau.
Mussten immer zusammenrollen und bügeln.
Es gibt zwei große Argumente übrigens für mich für dieses Spiel, weswegen ich mich da jetzt mal anschließen möchte und das absolut empfehlen möchte. Das erste ist für mich die Spieltiefe, die erschreckend hoch ist mit diesen relativ simplen Mechaniken, gerade einfach dadurch, dass du nur 10 Karten auf der Hand hast und auch so ein bisschen reizen kannst, passen kannst. Du kannst ja quasi versuchen, Karten bei dem Gegner rauszulocken, indem du quasi erstmal hohe Karten hinlegst, sodass der Gegner kontern muss und dann passt du aber. Und dann steht der Gegner natürlich vor der Wahl. Okay, spiele ich jetzt mehr Karten rein, gewinne diese Runde, habe dann aber die nächsten beiden Runden, die vermeintlich noch stattfinden, erstmal die schlechteren Handkarten und so, weil ich einfach vielleicht auch weniger Handkarten zur Verfügung habe. Und das macht ganz, ganz spannende Entscheidungen immer und ganz viel Spieltiefe durch diese einfache, simple Mechanik mit dem Passen quasi und dass man halt zwei Runden gewinnen muss. Ne? Und das Zweite, und da bin ich nicht ganz bei Jesper, also ich finde den Preis absolut gerechtfertigt, denn es ist alles drin. Ja? Also du hast jedes Deck da drin, du hast für jedes Deck halt diese ganzen Anführer drin, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte von Karten in dieser Packung da drin sind. Und du hast sogar diese ganzen Special-Charaktere, die du nämlich in andere, also überall mit reinnehmen könntest. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel den Geralt und die Ciri und so weiter. Und das sind Special-Charaktere, die fraktionsunabhängig sind. Das heißt, du kannst die in jede Fraktion einbauen. Aber sie sind halt auch gleich in ausreichender Stärke da, Anzahl da, sodass du die halt auch wirklich gegen einen, also es ist egal, wen du spielst, jeder kann den einbauen, wie er möchte, weil du einfach 5 Exemplare da drin hast halt von all diesen Sonderkarten. Ne? Und das finde ich richtig, richtig cool. Und ich bin ja nicht so ein Fan von LCGs und hatte am Anfang schon befürchtet, das, was Jesper sagte, dass dann ja vielleicht jetzt irgendwie jeden Monat da irgendwie so Ding rauskommt. Und meine letzte Info ist, dass da schon so Packs rauskommen, die aber, falls das nicht überholt ist, nur anderes Artwork mitbringen. Das heißt, du brauchst sie eigentlich nicht, um immer noch das vollwertige Spiel zu haben. Du kannst also dein Spiel genauso für diese 30 € so lassen und bist immer voll dabei und musst nicht die ganze Zeit nachkaufen. Und das fand ich eigentlich relativ sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das dann nicht so eine, in Anführungszeichen, Kostenfalle entstehen kann, sondern weil du dann einfach das hast, was du brauchst halt. Ne? Auch wenn ich absolut bei dir bin, dieser Faltplan, das ist meiner Meinung nach, das ist wirklich eine Frechheit, ja. Und ich hätte auch gerne 5 € mehr bezahlt, um dann ein Spielbrett zu haben oder sowas. Oder sollen sie, keine Ahnung, sollen sie online irgendwie eine PDF bereitstellen für alle Spieler, dass man sich meinetwegen sowas dann selber irgendwie herstellen lassen kann oder so, ja. Keine Ahnung, aber der ist wirklich eine Frechheit.
Ja.
So, René, welcome back. Wir hatten es gerade von Quent. Bist du ein... Wie heißt das Spiel? The Witcher.
Ja, Spieler. Witcher. Ich liebe Witcher, aber Gwent hat mich nie richtig gepackt. Ich habe es in den Computerspielen nicht gespielt und ich habe es letztes Jahr, glaube ich, auf der Messe gesehen und es hat mich da auch nicht so richtig gepackt. Aber ich habe es noch nie gespielt, also ich als Kartenspiel selber. Also in dem Witcher-Spiel war mir die Story drumherum wichtiger, als da mich jetzt irgendwo in der Kneipe hinzusetzen und Karten zu spielen. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Aber auf der Messe sah das Paket, da gab es so eine Deluxe-Premium-Variante. Also nicht bei Asmodee selber, sondern in Halle 3 war es, oder in Halle 1 oder so. Wo ich gesagt habe, das sah schon geil aus, muss ich sagen. Oh. Aber ich kann da nicht mitreden. Ich habe es nie richtig gespielt und es hat mich auch nie so richtig interessiert, weil bei Witcher alles drumherum fesselt mich halt mehr als Gwent.
Dann hast du aber auch im Videospiel einiges ausgelassen, ne? Da gab es ja auch ganze Questreihen zu.
Ja, das Turnier habe ich auch ausgelassen. Ich habe mich auf die Story konzentriert. Genau. Deswegen, ich kann da nichts zu sagen.
Können wir René wieder trennen?
Würde mich auch dafür aussprechen.
Er hat ja nicht mal was Negatives gesagt.
Okay, Nils, hast du sonst noch was? Dann machen wir beide jetzt alleine weiter.
Wir scheinen uns auf jeden Fall einig zu sein. Das ist ja ganz schön. Ja, ich hätte noch eins. Und das habe ich schon. Also eigentlich wollte ich heute ja über Mollyhaus reden, aber das hat mir ja Philipp letztes Mal geklaut und dann auch so emotionslos rübergebracht, wie geil dieses Spiel eigentlich ist. Da hätte viel mehr Begeisterung mitkommen müssen, meiner Meinung nach. Ich liebe dieses Spiel und möchte das auch nochmal an dieser Stelle allen empfehlen. Nein, Philipp hat das schon gut. hat das schon gut dargelegt, finde ich. Aber,
also zumindest mal so weit, dass ich auch schon heiß auf das Spiel bin.
Ja, es ist halt und so
ein ich habe keine Möglichkeit, es zu spielen. Das, ich fiebere unser Treffen entgegen.
Also für mich das Sympathische am Mollyhaus war halt auch wieder dieses, du spielst das, ich hatte am meisten Joy, ich wurde am Ende gehängt und habe es trotzdem gefeiert und war glücklich und so, auch wenn ich dann gehängt wurde, das war mir scheißegal, ne? Und nächstes Mal habe ich dann mal die Verrätermethode probiert und habe dann auch gewonnen als Verräter und so. Es war wieder geil. Also es ist irgendwie egal, wie du es machst, es macht einfach immer Spaß. Worüber ich aber eigentlich reden will, ist eine meiner Perlen, die viele nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist Invincible The Hero Building Game. Ist 2024 rausgekommen. Ist nur auf Englisch zu erhalten bisher. Und ich habe auch noch nicht irgendwo was gelesen, dass das lokalisiert werden soll. Leider habe ich auch immer noch nichts gelesen von irgendwelchen Erweiterungen, die da mal kommen werden. Es ist aber im Kern ein Backbuilding-Spiel, weswegen ich auch immer sage, dass es eigentlich ein Kind sein könnte von Quacksalber von Quedlinburg und Marvel United. Denn du hast auch so deine Helden auf drei Spielzonen, wo du hin und her gehen kannst. Um aber deine Aktionen zu machen, hast du einen Beutel und da sind Cubes drin in verschiedenen Farben. Und du ziehst halt immer drei Cubes raus und setzt dann die farblich auf deine Aktionen drauf und versuchst dann halt Aktionen auszulösen dadurch. Und dann ziehst du halt immer weiter und das Schwierige an der ganzen Geschichte sind nicht die Knallerbsen wie bei Quacksalber, sondern so eine schwarzen Cubes, von denen du sechs in deinem Beutel hast. Und wenn du fünf rausgezogen hast, dann crashst du. Dann liegst du also auf der Seite und irgendwer muss zum Rescue kommen, also dich wieder hinstellen quasi, dann ist noch halbwegs alles in Ordnung, aber wenn das keiner mehr kann, dann crashst du halt am Ende der Runde so sehr, dass du dann halt auch Lebenspunkte verlierst, ne? Aber die schwarzen Cubes sind nicht nur schlecht, denn die schwarzen Cubes sind gleichzeitig Joker und dadurch hast du eine unfassbar hohe Variabilität drin, wie du die einsetzt und auf welche Farben du gehen willst und so weiter, was du dir spezialisieren willst und so. Ansonsten ist es halt eigentlich ein relativ klarer Ablauf, wie man ihn doch, würde ich auch sagen, von vielen anderen Spielen kennt. Also es gibt immer so eine Mini-Vorbereitungsphase, wo klar ist, was für Gegner reinkommen. Dann macht man selber seine Aktionen. Dann kommt eine Trainingsphase, wo man neue Fähigkeiten lernen kann, denn man hat auch Karten, die man dann lernen kann, die dann auch durch die Cubes wieder aktiviert werden können. Man kriegt auch pro Runde mindestens einen neuen Cube, außer man hat vielleicht sogar Fähigkeiten, die dir irgendwie nochmal Cubes reingeben in den Beutel. Und dann macht der Gegner halt immer seinen Zug. Und dann ist es halt ein Backbuilding dadurch, dass du ja quasi beeinflussen kannst, welche Cube-Farben reingehen in deinen Beutel und auf welche Fähigkeiten du dann gehen willst. Und das funktioniert bombastisch gut. Vor allem deswegen, weil die eigentliche Spielphase, also die Phase, in der wir alle aktiv sind, gleichzeitig gespielt wird. Das heißt also, es kann mal einer drei ziehen und dann gucken, jetzt habe ich hier schon drei schwarze, ich weiß noch nicht, und zieht ihr mal erstmal und dann zieht die anderen und gucken, ob sie vielleicht was Blaues haben, damit sie notfalls auch mal ein Rescue machen könnten. Und dann ziehst du halt weiter und riskierst es halt, weil du weißt, du kannst vielleicht aufgefangen werden und so, ne? Und dann ist also diese kooperative Geschichte sehr, sehr hoch, für mich persönlich viel höher als zum Beispiel so bei Marvel United, wo man ja die Karten des Vorherigen immer mitbenutzt und sich da dann natürlich abspricht, ist dann da viel mehr Kommunikation drin während dieser Phase quasi. Und das macht unfassbar viel Spaß. Ja, also wirklich unfassbar viel Spaß, sodass meine 7-jährige Tochter total angefixt war quasi und gesagt hat, ich will das unbedingt spielen mit dir, Papa. Und jetzt habe ich mich mit ihr hingesetzt und sie kann natürlich noch nicht richtig lesen und schon gar nicht Englisch. Aber es ist ein wenig Text. Und nachdem ich ihr quasi einmal gesagt hatte, welche Karten sie da liegen hat und welche Fähigkeit was macht, konnte sie es danach alleine spielen. Ne? Sie hat das dann einfach, ich meine, die sind ja in dem Alter, irgendwie merken die sich ja alles. Dann hat sie da alleine Cubes rausgezogen und hat auch genau gesagt, hier Papa, ich habe noch einen blauen und ich kann dich jetzt wieder hinstellen und sowas. Ne? Also auch das hat unfassbar gut funktioniert. Einziger Kritikpunkt, den ich so ein ganz bisschen habe, also für so einen richtig Hardcore-Gamer, ist es, glaube ich, ein Tuck zu einfach gewesen, auch die schwierigen Modi zu schaffen. Also du hast mehrere Schwierigkeiten drin und du kannst auch noch Karten dazu nehmen und so. Du kannst auch Helfer dazu nehmen, wenn du es nicht schaffst. Das haben wir nie gemacht, weil wir es nicht gebraucht haben. Und auch die schwierigen Modi, die kriegst du eigentlich ganz gut hin. Zu dritt ein bisschen leichter noch als zu zweit. Das skaliert eigentlich ganz gut, aber wir hatten schon das Gefühl, dass das zu dritt besser funktioniert. Zu vier habe ich es eigentlich gar nie gespielt. Aber es funktioniert halt auch zu zweit. Solo müsste man halt dann zwei Helden gleichzeitig spielen, anders funktioniert es nicht, aber auch das ist möglich. So komplex ist es nicht. Also es ist nicht vergleichbar mit Spirit Island oder sowas, ja. Wenn man da zwei Geister irgendwie hat, dass man, da raucht man auf jeden Fall mehr. Und dann ist es wirklich so, dass es halt relativ leicht war, da durchzukommen. Ja, also wir haben schon mal im Bus nicht geschafft, aber das war dann auch ein bisschen vielleicht glücksabhängig in dem Moment. Es ist halt ein Backbuilding und du ziehst da raus und dann kann es halt auch mal schlecht laufen, ne? Klar, das nimmt man dann in Kauf. Aber es war nicht wirklich schwierig, da die hohe Schwierigkeit durchzuspielen. Und das ist aber mein einziger Kritikpunkt, ne? Viele werden, falls ihr es euch anguckt, wahrscheinlich so ein bisschen mit den Farben noch Probleme haben. Also die sind doch eher grell und bunt. Ich mag das aber immer ganz gerne. Ja, genau, viele würden sagen hässlich. Mir hat es gut gefallen und ich mag die Invincible IP sowieso. Das werden einige unserer Zuhörer, die mich mehrfach schon haben reden hören, das sicherlich schon wissen. Denn neulich habe ich über das Kartenspiel geredet. Und der Backbuilder, der ist jetzt schon ein bisschen länger draußen als das Kartenspiel. Und funktioniert halt mindestens genauso gut und macht unfassbar viel Spaß. Wenn ihr das also kriegen könnt, kostet leider auch so um die 50 €, ist aber vom Material auch gerechtfertigt, weil das wirklich, bis auf diese Bretter, die man dann hinlegt, das ist halt eine relativ dünne Pappe, aber die Karten haben eine gute Qualität, die Holz-Cubes sind aus Holz, sind viele Karten drin, Standys drin, also das ist schon in Ordnung preislich für das, was man da kriegt. Hat's schon einer gespielt?
Wie bei meinem ersten Pixbooktacular soll man ja nicht vom Aussehen her urteilen. Von dem her, ich würde es gerne mal mitspielen, ja.
Ja. Hat mich jetzt irgendwer schon gespielt? Gemacht. Kannte es irgendwer vorher?
Ich kannte es vom Namen her, aber ich habe es nie gespielt. Ich bin auch, ganz ehrlich, ich habe es mir jetzt gerade mal angeguckt auf Boardgame. Ich wäre auf der Messe dran vorbeigelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach relativ flach aussieht, aber jetzt so vom Erzählen. Gedacht, boah, eigentlich muss dem Ding vielleicht mal eine Chance geben, aber also das Artwork und das ganze, die ganze Gestaltung hätte mich jetzt nicht angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
also was mich halt richtig neugierig gemacht hat, ist die Mechanik, du kannst aufhören zu ziehen, auf jemand anderes warten und wenn dann der sagt, ja, ich kann dich retten zur Not, dann kannst du weitermachen. Das finde ich schon echt cool.
Man kann da halt relativ gut miteinander interagieren dann halt, was das angeht, ne, und sich so ein bisschen aufeinander einstellen. Gibt auch so ein, ich weiß nicht genau, wie der Marker heißt, bei Quacksalber ist es ja dieser Zaubertrank, den man umdrehen kann, um wieder reinzuschmeißen, ne? Das hat man auch einmal, aber halt auch nicht, wenn man gecrashed ist, dann kann ich nicht wieder reinschmeißen, also ich kann nicht sagen, ich ziehe, bis ich crashe und dann schmeiße ich wieder rein, das haben sie sich schon gut überlegt, also und das macht halt auch kitzelige Momente, ne? Wenn es doch mal ein bisschen knapper ist und du dann da irgendwie schon 4 Cubes raus hast und dann, ja, ziehe ich jetzt oder ziehe ich nicht. Ich weiß ja, ich habe noch so viele andersfarbige da drin, die Chancen stehen ja nicht ganz gut und so. Und das macht Spaß. Und witzigerweise muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir Quacksalber nicht so einen Spaß. Obwohl das ja ähnliche Mechanik ist, ne? Oder relativ gleiche Mechanik, was das Ziehen angeht. Aber da in diesem kooperativen Invincible-Spiel ist das irgendwie total cool und mal was ganz anderes bei so einem Superhelden, wir retten die Welt-Spiel.
Das ist wahrscheinlich auch dann das Thema drumherum, weil bei Quacksalber von Quedlinburg ist das Thema ja eher
Ja, das nett, könnte es auch
sagen wir es mal so. Und da ist es dann ja wirklich so mit Superhelden und ein bisschen Action und so, es klingt ja dann auch immer viel attraktiver, also meiner Meinung nach.
Wenn man das kennt, dann ist es quasi so, dass man die Story der ersten Staffel quasi spielt, also der Amazon-Serie. Die Comics habe ich nicht gelesen, ich kenne also auch nur die Serie. Und deswegen habe ich eigentlich immer gedacht, dass jetzt langsam mal irgendwas noch kommen müsste, weil es von 2024 ist, aber es ist leider immer noch nichts angekündigt.
Wundert mich eigentlich, hier steht jetzt Lucky Duck Games hat das wohl auch gemacht. Wundert mich, dass sie das nicht in Deutsch rausbringen.
Ja, oder zumindest mal mehr Content, ne? Also Erweiterung wäre relativ simpel bei dem Ding.
Ja. Okay. Vielleicht nicht so gut gelaufen oder so, keine Ahnung.
Vermute ich auch, ja. Trotzdem
bei dem Artwork ist er da dann aber auch nicht verwunderlich, wenn sich. Es wirkt halt unscheinbar, es wirkt halt total seicht und unscheinbar, wenn ich es mir so angucke. Aber wenn da doch so viel drinsteckt, ist es eigentlich ein bisschen schade. Dann so ein bisschen Perlen vor die Säue.
Es hat auch eine 7,9 bei 720 Ratings, ne? Das finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also scheint es ja doch mehreren Leuten gefallen zu haben.
Ja, du hast wahrscheinlich gleich 10 Accounts gemacht.
Das wurde mir ja auch schon nachgesagt. Ja. In einem anderen Spiel.
Ich hätte noch eins. Und da ist ein deutscher Publisher auch schon angekündigt. Und zwar wird der deutsche Publisher Schwerkraft Verlag im Jahre, laut seiner Webseite, im Jahre 2025 dieses Spiel auf Deutsch verlegen. Es kam leider noch nicht auf Deutsch. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich spreche von First in Flight. Auf Deutsch dann Pioniere der Lüfte. Oh, lauter fragende Gesichter. Ihr habt es alle noch nicht gespielt? Nein, 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 nein. Ein richtig cooles Spiel. Ich habe das vor einem Jahr das erste Mal gespielt, auch in Englisch natürlich. Und jetzt wieder auf dieser Brettspielveranstaltung, die ja einmal jährlich ist, wo ich einmal jährlich bin. Am Wochenende habe ich es wieder spielen können. Richtig cool. Es geht darum, die ersten Pioniere, die Flugzeuge gebaut haben und ihre eigenen Flugzeuge testen mussten, die sind gestartet und auch gecrashed. Und in dem Spiel, das Hauptspielmechanismus ist ein Rondell, sowie auch in Glenmore, zumindest kenne ich den daher, immer derjenige, der zuhinterst steht, dessen Spielfigur ganz hinten steht, der ist am Zug. Und wer am Zug ist, setzt seine Spielfigur nach vorne auf ein beliebiges Aktionsfeld, das nicht belegt ist, und führt dieses aus. Wenn du eben ein ganz spezielles haben möchtest, was richtig gut ist für dich, dann rennst du eben relativ weit nach vorne und die anderen können dann hinter dir die ganzen kleinen Aktionsfelder abgrasen. Genau, mit den Aktionsfeldern kriegst du neue Karten, das können solche Helferlein sein, die einmal pro Spielrunde, also du spielst das Spiel über 4 Runden und wer dann mit seinem Flugzeug am weitesten gekommen ist, gewinnt das Spiel. Und diese Helfer kannst du einmal pro Spielrunde einsetzen, die machen dann irgendeinen Effekt. Es gibt grüne Karten, die kannst du einmal pro Flug einsetzen und genau, da kannst du noch dein Stapel reparieren. Der zweite Mechanismus ist ein Push-Your-Luck-Mechanismus. Und zwar geht es dann darum, wenn du auf das Aktionsfeld Fliegen gehst, dann mischst du deinen kompletten Kartenstapel, den du bereit gemacht hast, also deine Flugkarten, und deckst dann eine Karte nach der anderen auf. Und in diesem Flugkartenstapel sind eben Reichweitenkarten drin bis 5, wenn du die eben dir reingekauft hast, aber auch ganz, ganz viele Einser. Und es sind aber auch Problemkarten drin, dann sind so kleine Crash-Symbole abgebildet. Und sobald du den vierten Crash ziehst, stürzt du ab. Und so ziehst du eine Karte nach der anderen und irgendwann mal sagst du, okay, jetzt wird es mir zu heikel, ich fange mit dem Sinkflug an. Dann legst du deine Karte Sinkflug, das ist eine Extrakarte, die außerhalb des Decks liegt. Und nach dem Sinkflug musst du aber noch 2 weitere Karten von deinem Deck ziehen, weil du bist ja noch immer noch in der Luft und die Landung ist ja nicht plötzlich. Und dann kannst du halt immer noch crashen. Und dann, wenn du eben deinen Flug absolviert hast, guckst du, wie weit du gekommen bist, egal ob gecrashed oder nicht. Deine Sinkflugkarte gibt dann auch an. Wenn du nicht gecrashed bist, ist sie 5 wert. Und wenn du gecrashed bist, ist sie eben nur 2 wert. Und setzt dann deinen Siegpunktmarker entsprechend auf das Feld. Und genau, und dann kannst du immer wieder fliegen. Aus diesem Kartendeck, was du jetzt geflogen bist, kannst du noch die Crashkarten 2 Stück raustun in deine Werkstatt. Und mit dann Reparaturaktionen kriegst du die wieder aus dem Deck raus. Beziehungsweise du kannst die Crash-Symbole kriegst du nicht raus, aber die Sondereffekte von den Karten, die kannst du damit eben rausmachen. Und so baust du dein Deck immer weiter auf. Das ist ein Deckbauspiel, wo du mal wirklich ein dickes Deck haben willst und nicht ausdünnen möchtest. Und das hat mir, also rein thematisch hat mir das richtig gut gefallen. Ich mag sowieso diesen Rondell-Mechanismus. Ich finde ihn sehr fair, dass du dann eben vorrennen kannst. Ich möchte jetzt unbedingt diese Aktion machen, okay, aber alle anderen sind dann eben 6-7 Mal dran, bevor ich wieder dran bin, aber ich habe eben die starke Aktion gehabt. Und eben dieses Push Your Luck von deinem Deck immer wieder aufdecken, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, das ist auch wirklich sehr thematisch, wie ich finde. Du baust eben dein Flugzeug auf und denkst dann, ah, jetzt baue ich noch die Karte mit ein, jetzt baue ich noch das und ich besorge mir noch den Helfer, der mir dann helfen kann während meinem Flug. Und dann starte ich jetzt mal meinen Flug und dann holper ich über die Wiese und die erste Karte, die ich aufdecke, Crash. Und die zweite Karte, die ich aufdecke, noch ein Crash, scheiße. Und meine Mitspieler sagen dann, ja, du hättest vielleicht nicht Richtung Dorf fliegen sollen, da ist eine Kirche, du hättest vielleicht mal Richtung offenes Gelände fliegen sollen. Und dann kommt eben ein bisschen Trash-Talk noch mit am Tisch und ich habe es jetzt zum zweiten Mal gespielt und ich, also das ist ein Spiel, was ich mir unbedingt kaufen muss, wenn es beim Schwerkraft Verlag dann irgendwann mal rauskommt. Der hat es letztes Jahr schon angekündigt, dass er es für 2025 rausbringen will. Auf seiner Webseite steht immer noch 2025. Ich gehe mal davon aus, dass er höchstwahrscheinlich dieses Jahr das Spiel rausbringen. Ich hoffe es sehr.
Weißt du, ob die Charaktere auf den Karten alle, also ich habe die Gebrüder Wright gesehen, da kann ich mir das selber beantworten, aber da sind ja noch einige mehr. Sind das alles geschichtlich wirklich welche, die damit zu tun hatten?
Also sie werden in der Anleitung auch die Hintergrundgeschichte von jedem Charakter, von jedem, also jeder hat einen einzelnen Piloten, der eine Sonderfähigkeit hat, und die werden in der Anleitung auch beschrieben, was für ein geschichtlicher Hintergrund die damit haben. Also die scheinen schon real existiert zu haben.
Ja.
Ich kenne mich in der Geschichte nicht so gut aus, aber so wie sie beschrieben sind, ja.
Es sieht richtig cool aus übrigens. Also ich habe die Karten gesehen, habe so gedacht, Vincent Dutrée war so mein erster Gedanke. Nein, der ist es aber nicht. Aber ich finde, es hat ein bisschen Ähnlichkeit, wenn ich mir so die Karten angucke. Und es sieht richtig, richtig schön aus.
Hat halt auch wieder einen sehr großen Zufallsmoment drin. Also du kannst wirklich richtig schlecht mischen und dann hast du halt vier Crashkarten ganz am Anfang vom Deck. Aber im Normalfall passiert das nicht. Und dann, ja gut, dann crashst du halt, dann bist du eben nur vier weit geflogen, gehst du halt aufs nächste Flugfeld. Aber ja, ich probiere es jetzt gerade nochmal. Und dann startest du nochmal durch. Also.
Aber da sind wir ja auch wieder beim Thema, wenn du sagst, es ist Glücksfaktor dabei und so weiter, aber das steht auch, was weiß ich nicht, 45 Minuten bis 75 Minuten oder so, wo ich mir denke, gut, das ist eine Spielzeit, die ist überbrückbar. Wenn du da mal blöd ziehst, dann tut es auch nicht so richtig weh, wenn du dir da 3 Stunden was aufgebaut hast. Das sind wir wieder am Anfangsthema.
Ja,
Es
genau.
klingt total interessant. Es klingt
Aber
wirklich.
wenn du blöd ziehst, ist ja nicht dann das Spiel vorbei,
Genau.
sondern dann hast du einmal blöd gezogen. Es wird auch immer nur dein weitester Flug gezählt. Also wenn du schon mal 10 weit gekommen bist und dann bei 4 Crash tust, dann bleibt dein Siegpunktmarker eben auf der 10. Ja, und du pro Spielrunde kannst du 2, 3 Flüge machen normalerweise im Schnitt. Also es ist öfter möglich, aber ja, du willst ja dann. Gibt auch verschiedene Strategien. Einer am Tisch hat dann eben gesagt: So, ihr wollt alle nicht fliegen, ich fliege halt zuerst. Und dann ist sie vorangeprescht. Und nach jeder Runde, also von 4 Runden nach jeder Runde, wird dann geguckt, wer ist am weitesten geflogen. Der kriegt dann das meiste Geld, so preisgeldmäßig. Also hast du auch ein Interesse im Spiel, bevor du dich komplett aufgebessert hast, im Spiel schon weit vorauszufliegen.
Sieht total
Ich
gut
finde,
aus.
dass
Muss
das,
ich dringend mal
also.
spielen.
Das, ich finde es optisch gar nicht so schön, wie ihr das vielleicht findet. Aber mich interessiert das Thema total. Also ich finde, das ist mal was richtig schön Ausgefallenes. Das gefällt mir super. Also ich würde es auf jeden Fall auch mitspielen, wenn ich es irgendwann mal irgendwo sehe.
Es ist der Fromage-Typ, ne? Also ich finde der Fromage zum Beispiel total gut und finde ja das Thema bei Fromage auch irgendwie so witzig, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Und das fühlt man sich hier, also ist irgendwie wieder genau das Gleiche, ne? Es ist sehr unverbraucht noch.
Ja, finde ich eben auch sehr
Genau,
unverbrauchtes
ist mal
Thema.
nichts mit Natur und wir bauen uns ein Biotop oder so auf.
Und
Ja,
es sitzen auch keine Tiere in den Flugzeugen.
Nein, kein Naturthema. Genau.
Genau.
Und eben die Mechanik passt auch sehr gut zu diesem Thema, wie gesagt. Also die sind halt öfters mal geflogen und dann abgestürzt und dann, ich habe jetzt hier und da ein Problem festgestellt. Also die Karten, die du aufdeckst, sind ja die Probleme, die dann während dem Flug aufgetaucht sind. Und das kannst du dann in deiner Werkstatt reparieren. Und dann sind die Crash-Symbole zwar immer noch da, aber das eigentliche Problem ist dann weg. Also die Sondereffekte von diesen Crash-Karten sind dann weg.
Schwerkraft hast du gesagt, ne?
Schwerkraft Verlag will es rausbringen, ja. Zumindest ist es auf der Webseite vom Schwerkraft Verlag schon gelistet.
Dann hoffen wir das Beste.
Ja, stimmt. Cool. Dann habe ich euch hoffentlich alle neugierig gemacht. Hat denn jemand noch Redebedarf von euch? Oder können wir die Folge 110 schließen?
Ich glaube, das war ein ziemlich schönes Ende, oder?
Ja, klingt gut.
Alles klar. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern für das lange Zuhören. Ich glaube, eine der längsten Team-Podcast-Folgen vielleicht sogar. Und dann wünsche ich allen bis zum nächsten Mal alles Gute und viel Spaß beim Spielen. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unserem Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.
Wenn die wüssten, wie gut wir aussehen, dann würden sie vielleicht auch mehr Feedback kriegen.
Es gibt hier eine Möglichkeit, auch per Video aufzunehmen. Dann können wir es bei YouTube hochladen.
Halten wir mal im Hinterkopf.
Oh, so schön, dass wir jetzt schon Outtakes generieren.
Meine Frau ist gebürtige, ich glaube, Oberpfälzerin und die ist hier fest verankert.
Witzig, meine kommt auch aus der Pfalz.
Meine auch.
Ja. René, Jesper, möchtest du was sagen?
Nordrhein-Vandale.
Ey, das war bei uns der Finishing-Move bei dem Spiel. Das war lustig. Meine Frau hat den Monstern immer die Eier abgeschnitten. Das war witzig, aber immer so als Finishing-Move.
Okay, ich kenne dieses Spiel nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es kennenlernen will jetzt.
Bei uns war es dann der Finishing-Move für einen der Spieler, weil der Löwe dann irgendwie sauer war und dann irgendwie nur noch ihn angegriffen hat. Ne?
Gut, da wäre ich, ehrlich gesagt, wäre ich auch böse, muss ich sagen.
Ich glaube, Tobi ist gestorben, ne? Kann das sein?
Echt, das stimmt, das war Tobi, ja.
Ja, wir haben unsere Leute bei Kingdom Blast Monster nach dem Brettspiel News-Leuten benannt, quasi.
Stimmt, und ja. Johanna war irgendwie die ganze Zeit da kurz davor und dann habe ich immer gewürfelt und immer diesen Rettungswurf geschafft, ne?
Ich glaube, Jesper ist auch raus.
Ja, der steht still, ne?
Nee, ich bin noch drin.
Ah, du bist einfach nur
ich
still
bewege gewesen. Mich, ne? Ich bin nur, hat mich kurz zur Statue verwandelt.
Soll man so langsam anfangen? Ich meine, ihr habt ja, eigentlich könnte man das alles schon benutzen.
Wir sind schon mittendrin quasi, ne?
Eigentlich können wir direkt, genau, richtig, können wir direkt vor 10 Minuten starten.
Aber ich müsste vielleicht noch anmoderieren.
Mach mal.
110. Ja.